Ganz herzlich willkommen zur 136. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei Infos. Ab sofort könnt ihr mein zweites Buch bestellen. Das Buch erzählt 15 Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll euch zeigen, ihr seid nicht allein. Den Bestelllink für meine beiden Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das zweite ist, ihr könnt euch immer noch für das dritte Selbstworttreffen am 28. Februar 2026 anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 226. Heute werde ich mit Claudia sprechen. Sie hat vor 3,5 Jahren ihre Mutter durch Suizid verloren. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Claudias und mein Gespräch. Und da ist die liebe Claudia, die ich sehr, sehr herzlich begrüße. Schön, dass du da bist. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, dass es um deine Mutter ging oder geht. Die hat sich vor 3,5 Jahren das Leben genommen. Wir haben noch nicht gehört, wie alt du bist, nämlich 39. Und wie immer möchte ich dich gerne bitten, uns von deiner Mama zu erzählen.
Ja, hallo, ich bin Claudi. was soll ich erzählen? Meine Mama ist 61 Jahre geworden. Mhm. War immer lebensfröhlich, war eine ganz Verrückte, immer bunt. Und verrückt. Also ja, wenn man sie gesehen hat, man hat nie gedacht, dass das meine Mama ist. Am Anfang waren wir immer Geschwister. Oh. Sie war immer Freundin und ich habe auch noch zwei Brüder und Freunde und Familie waren immer herzlich willkommen. Mutti konnte immer kochen, alle waren da. Mhm. Ja, meine Mama ist war verheiratet mit meinem Papa. Und der ist leider Gottes auch schon sehr, sehr früh von uns gegangen. Oh. Durch einen tragischen Verkehrsunfall 87. Ach Gott. Ich war 11 Monate und sie stand da mit mir und meinem großen Bruder. Aber war alles sehr turbulent und es war ihre große Liebe.
Oh nein.
Und da konnte man eigentlich, da fing es eigentlich alles so an. Also, ja. Dass sie halt sehr gelitten hat. Das war ein Mann, den sie gelebt hat und Jugendliebe und sie war vorher schon verheiratet mit meinem großen Bruder, seinem Papa.
Ach.
Aber damals war es halt immer so, ich glaube, heiraten musstest du wegen Wohnung und so, dass sie halt frühzeitig zu Hause rauskommt. Mhm. Sie war 17 und ist dann das erste Mal Mama geworden von meinem großen Bruder. Wow. Ja, der ist auch schon ein bisschen über fast, 40. Also er ist 78 geboren und mein Bruder ist eigentlich so immer mein Papa-Ersatz gewesen. Mhm. Und wie gesagt, das Schicksalsschlag, also sie hat sich dann scheiden lassen von meinem großen Bruder, seinem Papa. Dann hat sie meinen Papa kennengelernt, große Liebe auf dem Dorf. Sie kam aus der Stadt. Die Schwiegereltern waren nicht so begeistert. Meine Mamas Elternhaus war sehr speziell. Mein Opa war sehr, sehr streng. Mhm. Es waren 7 Kinder.
Wow.
6 Mädchen und ein Junge. Und meine Mama war die Jüngste.
Oh, das Nesthäkchen. Meine auch. Und die war auch eine von 7 Kindern. Guck mal.
Ja, die war wirklich das Nesthäkchen und sie musste aber immer alles ausbaden. Also
Ach.
wenn die großen Geschwister immer Theater gemacht haben oder Blödsinn gemacht haben oder so, dann war immer die Kleine. Die hat immer, ach Karin hat immer alles abbekommen. Weil mein
Ach.
Opa war, wie gesagt, der war sehr, sehr streng. Das habe ich aber später auch selbst mitbekommen. Ja, ich weiß nicht, 3 oder 4 oder so war ich und ich weiß immer noch, das war Drücke-Opa. Weil wenn der immer einen gedrückt hat mit seinem Stoppelbart und so und ah, der war immer sehr, war ja.
Aber er hat dich
Und
gedrückt, immerhin. Es gab
er hat mich,
Körperkontakt.
ja, er hat mich gedrückt und meine Oma, also meine Mama ist Mama, ja, die hat sich damals auch getrennt von meinem Opa. Ich weiß gar nicht, wann es mehr war, also ja, etliche Jahre oder so, weil er halt so ungehalten war und strenger Papa und alles. Also meine Mama hat auch keine leichte Kindheit gehabt. Ich weiß nicht, beim Essen Buchstabensuppe oder so, Namen am Rand gelegt, ja, dann gab es dann halt auch körperliche Auseinandersetzungen, halt sowas. Und ja, das
Wegen
war
nichts
schon
eigentlich, oder was, also warum
wegen
eigentlich?
nichts, ja. Also meine Mama, wie gesagt, ist auch frühzeitig von zu Hause raus. Also deswegen glaube ich auch die frühe Hochzeit damals mit meinem großen Bruder, seinem Papa.
Ja, was hatte sie denn für ein Verhältnis zu ihrer Mutter, zu deiner
Oh,
Oma?
ganz doll. Ganz, ganz enge. Oma Öhmchen. Und wir waren als Kinder auch ganz oft da. Sie ist leider Gottes auch früh verstorben. Ja, sie ist gefallen und ja, hatte einen Oberschenkelhalsbruch.
Ach.
Ah, ich glaube, sie war auch 61,
Ach
62.
Gott,
Die
Scheiße.
war wirklich nicht alt und ja, wie gesagt, meine Mama war die jüngste von 7 Geschwistern und war immer in einer Nesthäkchen bei Oma, ja, also bei ihrer Mama. Aber die großen Schwestern, ja, die waren immer besser. Also so wie ich das auch erlebt habe als Kind. Also das war immer, ja, die waren dann die Studierten und viel Geld und alles. Und meine Mama war einfach gestrickt. Die hat Brillenoptikerin gelernt damals hier. Wir sind ja Stadt der Optik. Und sie war ganz einfach. Ja, ganz, was heißt einfach? Ja, ganz einfach halt. Die anderen waren studiert und haben reiche Männer geheiratet und alles sowas. Und ja, ihr Bruder, mit dem hat sie immer ein gutes Verhältnis gehabt, bis zum gewissen Zeitpunkt. Da waren wir aber auch schon, naja, ich glaube 10, 11 oder so. Da ist ein Vorfall gewesen und dann hat sie auch den Kontakt gecuttet mit ihrem Bruder und mit ihrem Vater damals auch, das weiß ich noch, weil halt einfach zu viel passiert ist und meine Mama hat immer gesagt, ich hoffe eigentlich, dass er nicht mein Papa ist.
Oh Gott.
Ja, sie hat immer gesagt, ja, ich hoffe eigentlich, ich habe einen anderen Vater.
Ach.
Und ja, er war böse. Er hat sie wirklich viel, viel getriggert im Leben. Und ja, als erwachsene Frau hat sie dann irgendwann den Kontakt halt gecuttet. Und ihr ging es damit auch gut. Die
Hat sie
Geschwister haben
denn
es.
mal viel, was in der Kindheit passiert ist, aufgearbeitet? Weißt du das wahrscheinlich nicht, ne?
Tatsächlich. Also ab mir wissen Alter, also wie gesagt, das Ablehnen meines Vaters hat ihr eigentlich schon, ich sag jetzt mal, das Herz komplett kaputt gemacht. Und dann die Kindheit. Und sie hat halt Jahrzehnte nicht über ihre Kindheit geredet. Und ja, früher oder später, ja, kamen dann halt die Therapeuten im Spiel und so. Und da hat sie ihre Kindheit aufgearbeitet. Und ich glaube, da fing es auch an mit der ganzen Geschichte, was ihr halt im Leben widerfahren ist. Und ab dem Zeitpunkt war sie eigentlich wirklich krank.
Ja, das
Weil.
heißt, also sie hat sie denn, es gab dann euch Kinder und sie hat gearbeitet immer und da war sie eigentlich ganz gut zurecht. So,
Sie war immer, genau.
ja.
Ja,
Okay.
aber ich denke, wo das denn anfängt mit die Therapeuten und so und
Aber sie muss
ja.
ja an sich selber irgendetwas festgestellt haben, um überhaupt die Notwendigkeit zu empfinden, zu einem Therapeuten zu gehen.
Naja, durch Papa halt. Also wo sie dann mit ihrem
Ach
Vater
so.
den Kontakt abgebrochen hatte,
Okay.
da ging es eigentlich irgendwie, weil ihre Geschwister dann immer, ja, ist dein Vater und alles sowas. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Vater.
Oh.
Ja, also sie war wirklich an dem Punkt, wo sie gar nichts mit ihm mehr zu tun haben wollte. Und das haben die älteren Geschwister mal nicht verstanden. Aber ich glaube, die haben auch viel nicht mitgekriegt, weil die älteren Geschwister waren ja frühzeitig schon von zu Hause raus. Wie gesagt, ich
Hatten
glaube,
die denn ein besseres Verhältnis zu ihm?
ich weiß es gar nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, meine älteste Tante ist, ich glaube, schon 76 oder so. Und ja, wie gesagt, meine Mama war die Jüngste. Und ich glaube, sie hat nachher zum Schluss alles abbekommen, wo die großen Geschwister halt schon alle raus waren. Ja, und die haben halt nicht viel mitgekriegt. Und wo meine Mama irgendwann drüber gesprochen hat, ach, stimmt doch gar nicht, Karin, und ach, Quatsch, und hier und da. Und dann hat sie irgendwann geschwiegen. Und ich wusste das ja auch, ey, wir waren ja selber noch Kinder und so. Aber irgendwann wird man ja erwachsen und ja, und älter und man redet halt über alles. Dann hat sie dann nach und nach davon erzählt. Und ja, wie gesagt, deswegen sage ich, drücke Opa. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass der nicht ohne war. Und ich weiß auch, dass meine Oma auch sehr, sehr doll drunter gelitten hat, wie er halt war. Umsonst ist sie ja auch nicht gegangen. Ja.
Aber das heißt, er
Ja.
war richtig gewalttätig, deiner
Auch.
Mutter oder seiner Frau gegenüber.
Ja, war er. Definitiv. Das Schlimme ist halt, dass die älteren Geschwister, also seine großen Kinder und von den großen Kindern die eigenen Kinder, also seine Enkel und so, immer zu ihm gehalten haben. Also immer. Und wir haben halt immer schon auf Distanz so ein bisschen gelebt. Also klar, Familienfeiern und sowas alles ist man hingegangen oder so. Ich weiß auch, dass Mutti, wo er denn alleine gewohnt hat, auch ihn gepflegt hat, also auch Haushalt und so gemacht hat und sowas alles. Aber ich denke einfach, das war so eine Pflichtnummer, bevor sie halt komplett den Kontakt da irgendwie gecuttet hat. Also ja, eigentlich ist Mutti von Kindheit an schon irgendwie geprägt worden.
Ja.
Und
Und
das.
wie hast du sie so wahrgenommen, als du klein warst? Oder was hast du so für Erinnerungen an sie, während du aufgewachsen bist mit ihr?
Gute Erinnerung. Also Mutti war immer für uns da. Egal was oder wie oder so. Also Kleinkind, ich kann mich daran erinnern, Einschulungen oder so. Das war immer toll. Und Feste feiern, Weihnachten, Geburtstage. Mutti hat sich da wirklich nicht lumpen lassen. Die hat immer die größten Feiern ausgestattet und so. Also meine Mama war immer eine Kämpfernatur. Dadurch,
Und
dass mein
ja, so, Entschuldigung, ja.
Alles gut. Dadurch, dass mein Papa halt frühzeitig verstorben ist, sie hat nie ein Geheimnis gemacht. Also ich wollte es immer wissen und ja, Frage-Antwort-Spiel. Klar, mit 10 brauchst du mir das nicht so richtig erklären, dann nimmst du es ja nicht richtig wahr oder so. Und man hat schon mitbekommen, dass da, ja, sie oftmals traurig ist. Sie hat immer vom Papa erzählt, immer.
Ach,
Also egal wie viele Jahre oder so, und ich kenne ihn ja gar nicht.
Nee, eben.
Ja, also nur von Bildern und Erzählungen, aber es waren immer positive Erzählungen. Also,
Gab es denn irgendwann mal einen neuen Partner?
ja, es gab einen neuen Partner. Ich habe auch noch einen kleinen Bruder, der Teddy. Das war immer von Anfang an Teddy.
Süß.
Ja, er ist jetzt, oh Gott, was haben wir jetzt? 26, 35 ist er jetzt geworden, und das war immer das Nesthäkchen. Ich war
35 und du
das.
bist 39, also dann seid ihr gar nicht so weit
Nein.
auseinander.
Und ich war das Sandwich-Kind, sage ich immer. Und mein kleiner Bruder war, also sie hatte einen Partner. Das war der Thorsten, das war halt mein Stiefpapa, sage ich jetzt mal. Der hat halt mich von klein an mit großgezogen. Ich habe viele, viele negative Erinnerungen an ihn, leider Gottes.
Ach.
Ja, also meine Mama hat immer. Ja, im Misthaufen gegriffen. ja, er war da halt für uns, aber halt negative Aspekte. Ich habe auch noch Kontakt zu ihm. Damals, wo es mit Mama auch passiert ist, sagte er bloß, ja, du bist nicht alleine, ich bin ja da und so. Wo ich mir gedacht habe, ja, ist richtig, aber er hat ein ganz großes Alkoholproblem gehabt. Und ich kann mich halt an Situationen erinnern, wo er halt auch durch Alkohol oder körperliche Auseinandersetzungen oder so, dass wir halt auch mal flüchten mussten oder so zu Nachbarn oder zu Muttis Freundin und so.
Oh Gott,
Und
aber wenn du
diese,
sagst, körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden auch.
ja, ganz böse, ganz
Oh
böse.
Gott.
Und ja, die Erinnerungen sind halt und die negativen Aspekte überschweben halt die positiven Aspekte. Also uns hat er nie was getan. Also er hat mich nicht gehauen oder meinen kleinen Bruder auch nicht oder so. Mein großer Bruder, muss ich dazu sagen, war zu dem Zeitpunkt in ein Heim.
Okay.
Der ist mit 8 Jahren, glaube ich, 8 oder 9 Jahren, bin ich mir jetzt nicht sicher, ins Heim gekommen, weil nachdem mein Papa verstorben ist, er ist mit der Situation nicht zu Rande gekommen. Also er ist damit nicht klargekommen und die haben auf dem Dorf gewohnt und er ist schulisch halt dann total abgerutscht und wurde auch gewalttätig. Und ja, damals war es so, dann hat das Jugendamt gesagt, ja, es wäre doch besser, wenn sie halt ihm im Heim geben und so. Und dann hat meine Mama bloß gesagt, nein, niemals, würde ich nicht machen und so.
Ja.
Im Endeffekt hat sie es gemacht, aber ich muss auch sagen, wir hatten immer Kontakt zu meinem Bruder. Ich habe da auch totale positive Erinnerungen. Wir waren in der Heimeinrichtung. Er war Wochenende zu Hause und so. Und ich weiß auch, dass er meiner Mama total dankbar darüber war später.
Okay.
Und hat wirklich vor ich stand, hat gesagt, danke. Weil ich glaube, sonst wäre er komplett entglitten.
Ja.
Ja. Und
das ist ja schon erstaunlich, weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, oder vielleicht war es anders, aber dass er im Heim irgendeine therapeutische Unterstützung gehabt hätte wahrscheinlich, oder, zu der Zeit?
Ich glaube nicht, nee. Also, wie gesagt, ich kann mich da vage erinnern. Also, wir waren immer da zum Urlaub. Ich weiß immer noch, da war ein riesen Pool und riesen schwarze Käfer drin. Ja, und wir sind dann immer hingefahren Wochenende und wie gesagt, mein Bruder war auch dann bei uns und er brachte auch immer einen Freund mit und so und ja, also der Kontakt war immer. Also okay. Der war meiner Mama nie böse. Überhaupt nicht. Ja, und ja, Kontakt ist nie abgebrochen. Also wir sind damit groß geworden.
Ja.
Ja, das war eigentlich.
Ja. Und sie war bis zum Schluss aber mit diesem Mann zusammen.
Sie war dann, ja, ich weiß gar nicht, wann die sich von dem getrennt hat. Wie alt da mein Kind war. Sie hat sich getrennt. Also sie hat sich wirklich getrennt von meinem kleinen Bruder, seinem Papa. Ich weiß aber nicht mehr, wann das genau war. Also man verdrängt, also was heißt verdrängen? Man vergisst auch viel. Ja, und mein kleiner Bruder hatte dann trotz Trennung und so auch noch Kontakt zu seinem Papa und so. Aber mein Bruder, ich würde jetzt so sagen, also wenn man jetzt davon sprechen kann, ich glaube, der ist in meine Mamas Fußstapfen irgendwann mit reingetreten. Also depressionsmäßig.
Ach.
Ja, war halt das Nesthäkchen. Und wenn er einen Schnupfen hatte, war gleich Drama. Und wenn er Kopfschmerzen hatte, war gleich Riesendrama und alles. Das war ganz kurios. Und mein Bruder hat irgendwann, also er war in der Förderschule und nicht, weil er halt doof war oder irgendwas. Der hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche gehabt, war in der Förderschule und hat da auch seinen Abschluss gemacht und so und ist dann nach Potsdam ins Ovalin-Haus, hat eine Ausbildung gemacht und alles. Und kurz davor, ich glaube schulisch war das hier noch bei uns in der Heimat, hat er den Kontakt zu seinem Vater gecuttet, weil er auch negative Aspekte viel mitgenommen hat.
Okay.
Ja, und er hat bis heute noch keinen Kontakt zu seinem Vater. Ja, das Problem ist halt einfach, dass der Vater mich immer kontaktiert. Mensch, und ich will ihm einfach mal hören und Nummer und so. Und ich habe immer gesagt, ich gebe seine Nummer nicht raus.
Ja.
Ja, also ich rede mit ihm darüber. Aber ich würde nie seine Nummer rausgeben, weil es ein Vertrauensbruch für mich ist.
Ja, wenn er das nicht möchte, ja klar, auf keinen Fall.
Genau, genau. Und ich würde es heute nicht machen. Ja, ich hatte vor kurzem wieder ein Gespräch mit seinem Papa und werde mich da auch nochmal hinsetzen mit meinem kleinen Bruder, weil, ja, komme ich auch nochmal später drauf zu, warum, wieso, weshalb. Ja, und mein Bruder hat dann sein Leben gemacht, der ist dann irgendwann abgehauen, ab einem gewissen Alter, also plus 1, 2 Städte weiter. Aber es ist mein Bruder, keine Frage, aber der Kontakt besteht, aber nicht so intensiv wie mit meinem großen Bruder.
Okay.
Also mein großer Bruder ist, wie gesagt, Vaterersatz, bester Freund. Und ja, meine bessere Hälfte.
Oh.
Also
ja, du, manchmal ist das so. Also nur weil man Geschwister ist, heißt das ja nicht, dass man total eng zwangsläufig ist. Nur bin ich auch nicht mit meinem Bruder.
Mhm. Nee, also wir hatten vorhin noch gesprochen. Ja, und er macht auch immer total süße Memos auf und alles sowas. Aber er hat halt sein eigenes Leben. Er hat sich irgendwann zurückgezogen.
Mhm.
Und ja, hat dann auch den Kontakt mit meiner Mutter gecuttet.
Ach.
Ja, weil er halt ja die Distanz gesucht hat, weil er, ich glaube, mitbekommen hat, dass meine Mama ihn irgendwo mit runterzieht, sage ich jetzt mal.
Okay. Und, wann fing das denn an, merklich, dass sich der Zustand deiner Mutter verschlechtert? Also nochmal, um das zu verstehen. Also sie hat sich von diesem Mann getrennt dann. Wie lange vor ihrem Tod war das denn?
Boah.
Ungefähr. 10 Boah. Jahre oder 5 oder eher 15?
Ach, mein Bruder, wie gesagt, ist jetzt 35. Ach, ich glaube 30 Jahre.
Ach so. Ah, ja. Okay. Und, ja. Und danach war sie die ganze Zeit alleine oder gab es noch mal jemanden?
Nein, nein. Also sie hat wirklich noch 1, 2 Partner gehabt.
Ja.
Aber ja, genau die gleichen Geschichten. Also ach. Immer negativ, immer negativ.
Okay.
Ganz negativ, genau. Also
hat sie mit einem von diesen Männern dann noch zusammengelebt oder sie war eigentlich bis zum Schluss alleine? Okay, sie hatte diese Fehlgriffe, sagen wir mal. Und hat sie mit denen auch zusammengelebt?
Ja, jein. Ja, jein. Also sie hatten zwar meistens immer noch ihre eigenen Wohnungen, aber waren größtenteils bei Mutti oder Mutti war halt bei denen oder so. Ja, meistens waren sie halt, wo wir noch jung waren, natürlich bei uns.
Ja, verstehe.
Aber
okay, also ja. Es war nichts, was ihr gut getan hätte.
Überhaupt gar nicht. Es kam keiner. Keiner, ja. Der ihnen gut getan hat.
Und wann, würdest du sagen, gab es eben eine merkliche Veränderung, wenn es die überhaupt gegeben hat? Oder war ihr Zustand eigentlich immer gleichbleibend?
Ich glaube, in der Partnerschaft schon mit dem Vater meines kleinen Bruders.
Okay.
Weil sie auch öfter mal getrunken hatte.
Ach.
Also, ich sag jetzt mal, die Probleme wegzutrinken. Also, ja, kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, trinken, um einfach die Probleme mal kurz zu lösen, in Anführungsstriche. Und dann ist ihr Charakter auch total umgeschwankt. Also von liebevoll auch bösartig.
Ach, scheiße.
Also sie hat sich dann auch verbal gewehrt, wie auch nachher körperlich. Gegenüber uns nicht, also um Gottes Willen, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber wenn sie Alkohol getrunken hat, dann konntest du manchmal Freunde und Feinde nicht unterscheiden.
Ja, und also, das kam täglich vor, dass sie getrunken hat, oder?
Nein, 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 zu dem Zeitpunkt nicht. War nicht.
Okay.
Das war so ein Trinken, Wegtrinken, würde ich jetzt sagen. Also einfach nur um die Probleme. Und ich muss dazu sagen, mein kleiner Bruder, sein Vater, hat auch sehr, sehr viel getrunken. Und der hat immer getrunken, das weiß ich. Der hat wirklich immer getrunken.
Schrecklich.
Es gab keinen Tag, wo er nicht getrunken hat. Und dann gab es dann immer Theater. Es gab wirklich immer Theater mit ihm. Ja. Aber wie gesagt, uns Kindern hat er nichts angetan oder so, aber er war dann immer auch zu Mutti ganz hässlich und bösartig. Also
das
körperlich.
Auch miterlebt.
Das haben wir miterlebt, ganz, ganz viel. Und naja, die typischen Ausreden dann, ja. Treppe gefallen und gestoßen und alles sowas, ja. Also, ja. Ja, ich glaube, ich bin mit 17 ausgezogen, aber nur im Haus. Also wir haben in ein Haus gewohnt und ich habe unten die Einraumwohnung genommen und sie hat oben 2 Etagen über mir gewohnt.
Okay.
Ja, und also das Verhältnis war wirklich immer toll. Ja.
Ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Und da bist du dann auf Wohnen geblieben oder bist du irgendwann dann ganz ausgezogen oder wie ging es weiter?
Ich bin da wohnen geblieben in der Einraumwohnung. Ja, da war ich 17, genau, mit meinem damaligen Freund, meiner Jugendliebe. ja, Sturm- und Drangzeit, sage ich jetzt mal. Also meine Mama hat es auch oft nicht mehr leicht gehabt. Ja, bis um 12 zu Hause, ja, kam ich nicht.
Oh.
Aber mein großer Bruder war halt da und von denen habe ich den Ärger gekriegt. Wenn Also jetzt bin ich ja selber Mama und ich kenn's. Wenn das Kind nicht nach Hause kommt, man kann nicht schlafen oder so. Ja, Mutti sitzt immer und war jetzt nicht, weil sie böse war, nein, weil sie sich einfach Sorgen gemacht hat. Und
ja, klar.
Ja.
Ja.
Ja, und ich bin da wohnen geblieben bis, ich glaube, 18, also wirklich nur ein Jahr oder so.
Also.
Und dann bin ich umgezogen und ja, ich bin mit 19 schwanger geworden. Meine Mama, genau, ich war 20, wo ich die Kleine gekriegt habe, die Große jetzt, mittlerweile 19. Und ja, und der Kontakt war, der war, sie war da, sie war für mich da. Ich hatte ein Schreikind, Mutti war immer da. Ja, also die Kleine hat jetzt nicht bei ihr geschlafen oder so, weil da halt schon gesundheitlich das gar nicht möglich war. Weil sie immer Angst hatte, sie ist überfordert damit.
Ach.
Weil sie mit sich selbst zu tun hatte, ganz viel.
Ja.
Und da fing es
an. Das heißt, wie sah denn ihr Alltag aus? Hat sie gearbeitet und oder
nein.
Wann?
Nee. Sie hat dann irgendwann nicht mehr gearbeitet. Sie hat dann in der Gastronomie mal so zwischendurch oder war dann sauber machen, hat sich so halt über Wasser gehalten und so.
Ja.
Aber ich kann mich vage erinnern, dass sie jetzt irgendwie nochmal einen ganz, ganz festen Job hatte. Also sie war immer fleißig. Sie war Kellnerin, sie war in der, wie gesagt, in der Gastro, sie hat sauber gemacht bei anderen Leuten und so und alles. Aber sie war meistens zu Hause. Also wir kamen von der Schule und sie war da.
Ja, und warum war das so? Weil also irgendwie schon gesundheitsbedingt, krankheitsbedingt oder weil sie einfach keine Arbeit in ihrem ursprünglichen Job gefunden hat oder warum war das so? Oder
sie
das
war
einfach
mehr,
so?
Sie war nicht mehr belastbar.
Okay.
Sie konnte nicht mehr.
Ja.
Also sie hatte da schon, gut, ich war jetzt noch nicht so alt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Wusste ja nicht, was zu dem Zeitpunkt los ist, aber
ja.
Da war die Depression definitiv schon da.
Ah, okay.
Ganz, ja.
Ja, das heißt, ich meine, wenn man als Kind mit so einer Mutter groß wird, ich kenne das ja selber, du kannst das ja gar nicht einordnen, weil das ist ja normal für einen. Aber rückblickend, ich meine, wie war sie? Wie hast du sie wahrgenommen? Hat sich das auf dich, also so rückblickend, kannst du Symptome benennen, die sie damals schon hatte? Oder war sie in deinen Augen immer auch gut drauf und
Nee, war sie nicht. Also nee. sie war, wie gesagt, immer für uns da, hat alles getan und gemacht und ja. Aber dann war Alkohol, ja. Also sie hat dann öfter mal sich alleine hingesetzt und hat getrunken und dann wurde sie halt auch eklig.
Ach.
Und dann fängt es aber auch mit uns an. Also sie fing dann mit uns an zu pöbeln oder so.
Ah.
Wo gar nichts war.
Mm.
Ja, also. Ja, das war dann noch, wo ich zu Hause, wo ich auch schon die Einraumwohnung mit 16, 17 fing das schon so an, dass man das halt mitbekommen hat. So richtig, wo ich mich dran erinnern kann.
Ja.
Aber Alkohol. Halt einfach mit Alkohol die Probleme zu lösen.
Ja, ja.
Es gab aber auch Monate, wo sie nicht getrunken hat.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, sie war Alkoholiker oder Spiegeltrinker oder so.
Ja, alleine zu trinken ist schon immer.
Ja, das, ja, ich denke, im Endeffekt war es, glaube ich, so.
Ja. Und hat sie aber, weil du hast gesagt, irgendwann hat sie angefangen, sich psychologische Hilfe zu holen. War das während der Zeit schon oder vorher mal und dann wieder nicht? Oder wie sah das aus? Oder nur nach dem Tod deines Vaters? Oder wie muss man sich das
sagen? Ja, wo ich mich richtig dran erinnern kann, ich glaube, da war ich 16, 17, da war sie halt schon in therapeutischer Begleitung. Da war sie schon hier in Therapie.
Und da ist sie einmal in der Woche hingegangen, oder wie?
Ja, des Öfteren.
Okay.
Des Öfteren, dann war wieder Pause ein bisschen und ja.
Und weißt du, ob sie irgendwie Medikamente genommen hat?
Am Anfang nicht, weil sie davon nichts gehalten hat. Sie hat immer gesagt, Medikamente nehme ich nicht und vertrage ich nicht. Sie war dann nachher wirklich, das vertrage ich nicht und das bin ich allergisch und sie hat immer alles verneint.
Okay.
Also wie gesagt, ich war noch relativ jung, konnte es noch nicht einordnen.
Ja, ja.
Ein paar Jahre zuvor, wo es halt passiert ist, da war ich ja dann doch schon reifer und bin damit aufgewachsen und konnte damit umgehen. Da konnte ich es dann halt zuordnen. Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, klar.
Weil ich war ja selber noch Teenager, habe mein
Klar.
Ding gemacht und Mama war
Ja.
da und war für
Klar.
uns Freunde da und ja, also wann das richtig angefangen hat mit Medikamente oder so, das kann ich gar nicht sagen.
Gab es
Kann
denn
ich
eine
nicht.
Verschlechterung im Laufe der Zeit?
Wie bitte?
Gab es eine Verschlechterung im Laufe der Zeit
Ja.
Ihres Zustandes? Ja.
Ja. Ach, ich habe die Tochter gehabt 2007 und ich glaube 2009 oder so fing es auch an mit Reha und Kuren und
Okay.
Klinikaufenthalte und so. Da fing es
Ach.
an. 2009.
Ja, und hat sie das euch gegenüber, Entschuldigung, kommuniziert? Warum Kur, warum Reha?
Ja, hat sie.
Und was
Hat
hat sie
sie.
gesagt?
Na, die Kindheit. Also die Kindheit hat sie denn im Vordergrund geschoben, also was sie denn erlebt hat oder so. Sie wollte mal erst nicht, na, ich gesagt, ja, du musst aber drüber reden. Also irgendwas ist ja, weil du gehst irgendwann krachen und mit Alkohol hier die Probleme zu lösen, funktioniert nicht. Ja, und sie ist ja dann auch, wenn sie mal getrunken hat, ist ja dann auch mal eine Kneipe oder so, ja, und wir sind hier eine Kleinstadt und man wurde dann auch angesprochen als Kind,
Ach.
beziehungsweise als Jugendlicher und das ist natürlich eh unangenehm.
Ja, klar.
Ja, total unangenehm. Ja, deine Mutter habe ich ja gestern gesehen und boah, habe ich gedacht, nein und ja, stimmt doch gar nicht. Also sie hat es dann immer wirklich, ich glaube, die hat immer total Filmriss gehabt oder so,
Ja, könnte
hat es
sein,
immer so verdrängt. Hat gesagt, das stimmt so gar nicht und hier
ja.
und dann hat sie dir die Wörter im Mund umgedreht oder ja, sie hat sich das immer nachher schön geredet.
Ja.
Also das wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, meine Kleine war schon auf der Welt. Die war 2, 3, dann bin ich nach Frankfurt-Oder gegangen, weil ich selber ja Probleme hatte mit dem Kindesvater
Ach,
und habe einfach alle Segel abgerissen, habe gesagt, oh, ich gehe jetzt, ich brauche Ruhe. Und ja, der Papa war auch nicht so ohne.
Ach,
Also
krass.
eigentlich hat sich das wiedergespiegelt, was meine Mama durch hatte, habe ich dann irgendwo, ja,
Weitergemacht.
teils. Genau. Und das hat ihr auch immer so leid getan und Mensch, Mausi, und ich wollte es alles nicht und so, ja, Mama, sag, du kannst es nicht ändern, ist halt so, ja. Ja, und brauchst dich dafür nicht entschuldigen, um Gottes Willen. Also du hast uns den Weg gegeben, wir sind alle erwachsen und machen unser Leben selber. Ja, und dann, ja, Kontakt war immer, also auch in Frankfurt-Oder, dann kam sie ab und zu auch mal nach Frankfurt-Oder und irgendwann habe ich den Kontakt auch mal zwischendurch abgebrochen, weil sie war dann in Frankfurt-Oder und ich damit bin da mein Partner und dann hat sie sich da auch unter Alkohol da völlig abgeschossen.
Ach, Scheiße.
Ja, hat sich total daneben benommen und ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will das nicht. Weil sie dann immer wirklich, ja, keiner versteht mich und na, typische eigentlich in diesem Krankheitsbild.
Ja, aber wegen ihres Alkoholproblems hat sie sich keine Hilfe gesucht.
Nee.
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 Ja, wenn sie selber auch nicht gesehen hat, dass sie ein Problem hat, ne?
Das hat sie nicht. Das war immer wirklich so, keiner versteht mich und Probleme, mit wem soll ich denn darüber reden? Und ich bin doch nicht doof und bekloppt und wie sie denn halt immer so war.
Okay.
Ja, und ja, man hat sich dann irgendwann distanziert so ein bisschen. Also eine Schutzmauer aufgebaut für sich selber.
Klar.
Weil ich glaube auch, in dem Zeitpunkt fing es dann auch an mit die ersten Suizidversuche.
Okay, also es gab schon Suizidversuche vorher.
Ja, gab es. Es hat irgendwann angefangen. Ich kann ja nicht sagen, wann es angefangen hat. Jedenfalls war ich da schon in Frankfurt oder definitiv. Und dadurch, dass wir hier in einer Kleinstadt leben und ja, ich war immer ja, bekannt durch Schule und so. Ich bin immer sehr geradeaus und sarkastisch und habe immer große Klappe gehabt früher und habe immer gesagt, ich hole meinen großen Bruder und so. Also man kannte mich hier. Ich war nicht ohne. und ja, und wie gesagt, ich bin dann irgendwann von dann gegangen und abgehauen und ja, da war es halt schon. Und dann kennt man halt einen Rettungssani oder eine Krankenschwester oder halt die Nachbarschaft oder so. Und ja, dann kam das immer so, ja, bei deiner Mama steht Krankenwagen und bla bla bla.
Ach so.
Ja, alles sowas. Also das, ich glaube, die letzten, ich glaube, 15 Jahre waren die Hölle eigentlich.
Ach Gott, so lange.
Doch, ja, und, das war die Hölle.
Und wie, also waren das wirklich ernstzunehmende Suizidversuche oder waren das mehr so Hilferufe?
Es waren Hilferufe. Also jetzt im Nachhinein kann ich sagen, waren Hilferufe, weil ich sage jetzt mal, sie hat dann getrunken und Tabletten genommen oder so und hat dann aber Hilfe gerufen. Also entweder hat sie uns Nachrichten geschrieben oder angerufen.
Ach so.
Total geleilt und naja, halt sowas und ihr seid mein Leben und ich will nicht mehr und so und ich war halt weit weg, konnte halt nichts machen und habe dann meinen großen Bruder angerufen oder so und mein Bruder war nachher aber auch schon so, ja, der hat sich auch geschützt, ja, der hat, weil es war einfach zu oft.
Was für eine Belastung auch für euch, ne? Weil ich kann mir das vorstellen, die Diskrepanz zwischen, ich meine, natürlich macht man sich wahnsinnige Sorgen um die Mutter, aber irgendwie, wie du schon sagst, irgendwann nimmt man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig ernst, oder? Oh, schon wieder. Und ja, oh meine Güte. Oder was denkt man da? Hol dir endlich richtig Hilfe oder was denkt man?
Genau, hol dir endlich richtig Hilfe, geh in eine Klinik und alles. Ja. Und dann war sie in Kliniken und so. Und wie ich ja auch bei dir oft da gehört habe oder so, dann sind die in Kliniken und das sind Schauspieler.
Ja.
Das sind totale Schauspieler. Mhm. Kann ich im Nachhinein sagen. Oder das, was ich halt erlebt habe. Und dann war sie in Kliniken und dann bist du sie besuchen gefahren und ach, die sind da alle hier. Und dann hat die sich das alles angenommen von den ganzen anderen Patienten. Die haben da alle, ach Mensch, und ach, und Ecke Mutti, du bist hier wegen dir.
Mhm.
Ja, du alleine zählst, du musst gesund werden, sage ich jetzt mal, oder dir helfen lassen. Und was die anderen hier machen, es interessiert mich nicht. Sie hat denn immer nur erzählt von den anderen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, oh nee, das tust du dir nie an. Also du schaltest irgendwann ab.
Ja. Hast du das denn ernst genommen? Also hast du dir Sorgen gemacht, dass das eines Tages tatsächlich passieren könnte?
Ja.
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 Ah, okay.
Ja. Also man wird auch, ich bin dann auch irgendwann hässlich geworden, sage ich jetzt mal, weil man das halt einfach zu oft mitgemacht hat. Man stand dann vor der Tür und ist mit Feuerwehr rein, Polizei etc., alles sowas halt.
Gott.
Und sie lag dann da im Krankenwagen, ich weiß noch, und pöbelte dann noch. Also ja, so eine Aktion halt. Und wie gesagt, mein kleiner Bruder hat ja den Kontakt schon gecuttet, also den haben wir dann selten kontaktiert, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich immer mein großer Bruder und ich. Und wir standen da halt wie die begossenen Pudel. Und Mann, ey, schon wieder. Ja, und die Ärzte kannten uns schon. Die haben uns schon mit einem Vornamen angesprochen, so ungefähr. Und
ach Gott.
Dann liegt sie da und pöbelt noch. Ja, ich brauche meine Schuhe. Und hier. Und mein großer Bruder, also es hört sich jetzt für Außenstehende vielleicht total schlimm an, hat dann wirklich nur wortwörtlich gesagt, jetzt im Nachhinein, also man kann da drüber, ich kann da drüber schmunzeln, ey, du wärst hier fast mit einem weißen Sack rausgeschleppt worden, da hättest du auch keine Schuhe mehr gebraucht.
Ja.
Ja, also, hört sich doof an, aber das ist halt so. Oder man ist dann halt nächsten Tag in eine Klinik gefahren, weil wir wussten ja selber, sie kommt im Krankenhaus, vom Krankenhaus kommt sie halt in einer Klinik halt, in der Psychiatrie und so. Und dann bist du da nächsten Tag hingefahren, hast dir Sachen gebracht oder so. Und vorher hast du dann noch lauter Nachrichten gekriegt. Und ja, ich brauche noch die Hose und ich brauche noch die Zigaretten. Und da hast du gedacht, ey, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Mhm. Ja, also du bist ja, du hast nur funktioniert und überhaupt nicht gewesen ist. Du standst dann vor ihr und ich weiß ja nicht, warum ich hier bin. Warum habt ihr den Krankenwagen gerufen und so? Warte mal, du hast uns angerufen und hast gefleht und hast dich total böse angehört am Telefon oder traurig oder sehr, sehr schwer krank oder so. Ja, soll ich da weggucken? Also, ja. Dann, wie gesagt, dann habe ich irgendwann gesagt, wisst du was, dann gehe ich gar nicht mehr ran. Vielleicht schaffst du das ja irgendwann. Ja, weil das, wie gesagt, 15 Jahre begleitet, mindestens 15 Jahre.
Wahnsinn.
Die mich auch komplett runtergerissen haben mit.
Ja, was für eine Belastung.
Ja, ja. Und
ja, vor allem, wenn es keine Aussicht darauf gibt, dass es irgendwie besser wird, ne? Oder dass sich irgendetwas verändert, sondern es ist immer dasselbe. Und ja, das heißt, was denkst du aber, woran hat es gelegen, dass sie keine Besserung erfahren hat, weil sie irgendwie an die falschen Therapeuten geraten ist oder an die nicht in den richtigen für sie geeigneten Kliniken war oder weil sie auch nicht verstanden hat, in welcher problematischen Situation sie ist oder sie sich nicht helfen lassen wollte oder was denkst du, woran lag das?
Ich glaube, sie wollte sich helfen lassen, sie wollte sich, glaube ich, helfen lassen, aber also sie sagt, sie braucht Hilfe und sie wollte Hilfe, aber ich glaube, die Leute, die ihr helfen wollten, hat sie nicht rangelassen.
Ja, eben, man muss ja auch selber schon also, sehr, sehr mitarbeiten und mithelfen, ne? Und das wirklich wollen. Ja, schwierig. Und irgendwann hat sie aber angefangen, Medikamente zu nehmen, hast du gesagt. Also,
aber sie hat, glaube ich. Sie hat den Antidepressiva irgendwann genommen, ja.
Hat sie definitiv. Und hat sie Besserungen gegeben?
Nee, ich fand nicht, weil sie die. Ich sag jetzt mal, weil sie immer gesagt hat, ich habe eine Tablettenunverträglichkeit. Ich konnte sie mir hören.
Okay.
Ja, immer diese. Die vertrage ich nicht und die vertrage ich und so. Und habe ich gesagt, ja, du willst sie ja nicht helfen lassen, habe ich dann immer. Also du willst sie ja nicht helfen lassen und so. Ja, und es war, wie gesagt, es war die Hölle. Wie gesagt, ich krieg's auch alles nicht mehr zusammen. Ich weiß bloß halt einfach, dass die letzten Jahre wirklich total prägend war. Ich war ja, wie gesagt, in Frankfurt oder bin aber irgendwann zurück. Ich glaube 2013 bin ich zurück, weil sie tatsächlich wirklich eine sichtbare Krankheit bekommen hat. Sie hat Krebs bekommen.
Ach Gott.
Ja, sie hatte Brustkrebs.
Ach.
Und bin dann aus dem Grund halt auch zurück. Hab alle Säge da abgerissen. Ja, meine Tochter war 6, 7. Ich glaube, ja, so. Nee, stimmt gar nicht. 2013. 7 ist sie geboren. Na doch, passt. Ja, und bin dann zurückgekommen wegen der Krankheit und so. Und der Kontakt war da und alles. Und ich habe sie auch total begleitet bei der Krankheit. Der sichtbaren Krankheit.
Ja.
Ja, und da hat sie auch nicht getrunken oder so.
Aha.
Ja, es ging dann halt auch nicht, ne? Ihr ging es wirklich schlecht. Und egal was war, sie war immer ein Kämpfer. Sie war wirklich ohne Ende Kämpfer. Also die Krebserkrankung war wirklich so schlimm. Also sie hatte, ich glaube, 30 Chemos, 35 Bestrahlungen oder so. Und andere wären schon nach 8 Chemos, glaube ich, in die Knie gegangen. Und sie ist immer zu Hause geblieben, wo ich ihr sage, Mann, geh rein, lass dir ein paar Vitamine da geben und dann kannst du wieder nach Hause. Sie hat gekämpft.
Wie bitte? Die Krebserkrankung, die hat sie dann aber überwunden, die hat sie überstanden.
Sie hat, genau, sie hat die überwunden, tatsächlich, aber ich glaube 5 Jahre, also du musst ja danach noch Medikamente nehmen und so, und 5 Jahre später kam die neue Krebserkrankung.
Oh nein.
Ja, es war Darmkrebs, da brauchte sie aber keine Chemo und so machen.
Okay.
Also die konnten sie operativ entfernen und sie brauchte nichts anderes machen. Aber die Krebserkrankung hat sie, glaube ich, auch körperlich nochmal so zugesetzt. Ich muss dazu sagen, meine Mama war 1,74 groß und hat immer ihre süßen, zarten, ich glaube, 56 Kilo gehabt.
Ach du liebe Zeit. Das
war ja, die war aber schon immer. Also egal, Schwangerschaft war mal am Bauch dran, ne? Aber das war es auch schon.
Ach.
Also sie war immer die Zierliche, immer. Ja, und dann, wie gesagt, genau, dann war die Krebserkrankung noch die zweite und so, und dann hat sie das auch überstanden und alles, und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Dann hat sie natürlich wieder, falschen Partner gehabt. Sie war immer die Sozialhelferin, sie hat immer alle gerettet. Für ihn und alles war sie da, hat ihnen zugehört. Ach, der hat ein Alkoholproblem, Mensch, ach, den Mike-Termin in der Klinik und so. Also die hat allen geholfen, aber sich selbst nicht.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Kompensationsmechanismus gewesen nach dem Tod deines Vaters. Also könnte ja sein, ne? Weil ich sehe das auch an mir selbst. Nach dem, was passiert ist, da denkt man immer, nein, ich muss mich wirklich bis zur Selbstaufgabe um alle anderen kümmern, dass bloß nicht wieder was Schlimmes passiert. Und das würde ja zu ihr auch passen, ne?
Genau, und so war es ja bei uns auch. Also sie kam auch immer zu mir und, oh, dir geht's doch nicht gut und so. Ich gehe, doch, Mama, alles gut und mir geht's gut.
Ja.
Und sag, Mama, wir sind alt genug, ich bin erwachsen und ich weiß, wo ich mit umgehen kann und alles und wo ich hin muss oder so, wenn ich wirklich Hilfe brauche und so. Ich sage, du brauchst keine Sorgen machen, wir sind erwachsen. Ja, du hast uns alles in der Wiege gelegt, was du machen konntest. Und das war auch vieles positiv, also um Gottes Willen, ja. Aber sie wollte immer, ja, sie war für jeden da, für jeden. Mhm. Also auch ihre Geschwister damals noch, also zu Teenager-Alter. Meine Tante war auch, hat einen falschen Partner gehabt, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch noch, die kam immer nachts zu uns oder so. Also Mama hat sich immer aufgeopfert für ihn. Mhm. Für ihn und alles. Und ich habe immer gesagt, werd doch mal egoistisch.
Ja, das sagt sie so leicht, ne? Mhm.
Ja, ich weiß, ich kenne es ja selber.
Ja, ja, eben.
Mhm. Denk doch mal an dich und so. Aber nee. Und wie gesagt, immer die falschen Partner. Also Alkoholproblem, körperlich auch, ja, unterlegen und sowas. Also richtig, richtig böse. Mhm. Und ja, sie hat sich aber meistens dann nachher auch für die Partner entschieden. Mhm. Also sie hat uns dann um Hilfe gerufen, indirekt. Und wir haben dann geholfen und haben den auch mal schon vor der Tür gesetzt oder so. Aber er war halt 2-3 Tage wieder später da. Und irgendwann habe ich mit meinem Bruder gesagt, du, weißt du was, denn wenn sie es braucht, dann bitte. Ja, ja, wir können nicht mehr. Wir können sie nicht retten. Sie ist erwachsen, was sollen wir machen? Ich bin die Tochter, es ist nicht meine Aufgabe, sie irgendwie zu retten.
Nee.
Und ich, ja, man hat es oft genug probiert und man kann es nicht mehr.
Nee, genau.
Mhm. Ja, sie hatte auch Höhen, totale Höhen. Also, ja, kam dann zu uns, also zu mir auch und wir sind spazieren gegangen mit den Hunden, mit dem Kind und alles. Also, gab total schöne Zeiten. Dann hat man sie getroffen und ach ja, alles toll. Und, und dann gab es wieder Zeiten, wo sie dann ja getrunken hat und dann hast du so bösartige Nachrichten bekommen von ihr.
Ja, die Menschen so switchen, ne? Das ist so erschreckend zu sehen. Irre, ne? Wie manche sich gar nicht verändern, wenn sie Alkohol trinken und bei manchen kommt wirklich so eine völlig andere Persönlichkeit dann da raus, ne? Irre.
Ja, komplett. Komplett anders. Also, ich sag jetzt mal, es hört sich doof an, also wenn mein Bruder was trinkt, ich finde ihn immer total süß, der kriegt das Grinsen gar nicht aus, also wir trinken ja nicht permanent, um Gottes Willen, aber der ist immer fröhlich und wir grinsen und der grinst und grinst und grinst. Ja, also total fröhlich, der würde auch nie irgendwo Ärger machen oder so. Aber Mutti, wenn die getrunken hat, die konnte Freunde und Feinde nie unterscheiden und die hat uns dann nachher auch, ja, ihr seid schuld an meinem Leben und so weiter alles. Also so richtig bösartig. Ich denke, da hat so viel schlummert in ihr.
Ja.
Wo die, ich sag das, warum sind wir schuld? Wir haben doch nur getan. Wir haben unser letztes Hemd gegeben. Wir waren immer für dich da.
Ja,
ja. Ja, und.
Ja, wahrscheinlich konnte sich am nächsten Tag auch gar nicht erinnern daran, oder doch?
Nee, meistens nicht.
Naja, siehst du. Ach, scheiße.
Meistens nicht. Und wo sie dann nächsten Tag so, Ecke, kannst du dir mal bitte deine Nachrichten anhören oder so? Das war so bösartig. Ecke, lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche Ruhe jetzt. Sei kann das nicht mehr.
Ja.
Und dann, wie gesagt, mit ihren Versuchen auch. Du bist nachts losgefahren.
Wahnsinn.
Alles. Konntest nicht schlafen. Hast selber Schlafprobleme gehabt. Immer wieder die Angst, die Angst. Oh.
Ja. Und hat sie es immer gleich versucht? Also immer Alkohol und Tabletten?
Ja. Ja, größtenteils schon. Ja, also, ich, ja, es gab keine anderen Versuche, also dass jetzt irgendwo, sich irgendwo hingestellt hat oder irgendwas, nee. Okay. War wirklich immer für sich und auch immer zu Hause.
Aha.
Also sie hat sich wirklich zurückgezogen, dann hat man auch 3 Tage mal nichts von ihr gehört, aber das, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das ist ein normales Verhalten in der Krankheit, weil sie halt nachts nicht mehr schlafen konnte. Sie war dann halt nachts wach und hat dann am Tage viel geschlafen oder so. Also war das nachher auch nicht für uns, dass wir uns Sorgen machen mussten, weil man das halt kannte. Sie hat gesagt, ach Mensch, heute war die Nacht wieder, ach scheiße, ich leg mich mal hin oder so. Mhm. Ja, dann war es halt so. Ja, dann hat man 2 Tage nichts von ihr gehört oder so.
Okay. Ja oder gut, ich meine, ihr wart auch erwachsene Kinder, also das ist durchaus völlig normal. Ich habe, glaube ich, zum Ende hin einmal in der Woche mit meiner Mutter telefoniert, also
ja,
man führt ja auch eigene Leben dann einfach, ne?
Ich habe ja auch auf dem Dorf gewohnt, ein bisschen weiter weg, sage ich mal nachher. Und ich bin nur noch hierher gefahren zur Arbeit oder so. Mhm. Und genau, da war der Kontakt halt einfach nur telefonisch noch oder so. Oder wir haben sie mal dann zu uns geholt oder sowas, Was aber auch anstrengend war.
Ja, das glaube ich. Aber wie war dann, also wie viel Zeit verging dann nach ihrer zweiten Krebserkrankung bis zu ihrem Tod? Wie war die Zeit?
Ich glaube, das waren 10 Jahre.
Ach, so lange auch doch noch. Okay.
Ich glaube, 2013 war Brustkrebs, genau. Und, warte mal, nee, stimmt nicht. 2018 war der Darmkrebs. Wann ist es? 22, Entschuldigung. Also ich krieg's nicht mehr mit der. 4 Jahre. Vier Jahre.
In der Zeit ist aber kam keine andere Erkrankung nochmal dazu.
Ich würde sagen nicht. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, da kam eine neue Diagnose, wo sie aber nicht mit uns drüber gesprochen hat.
Ach, okay, was war das für eine?
Ich denke, dass da nochmal irgendwo Krebs aufgetaucht ist.
Ach so?
Ja, ich würde sagen, ja.
Wieso denkst du das?
Weil, wo wir denn halt die Wohnung gemacht haben und so, da waren halt Überweisungen und so.
Ach so? Da hat sie nicht mit euch drüber gesprochen. Aber das war kurz vor ihrem Tod.
Das muss kurz davor gewesen sein. Genau, das muss kurz. Und deswegen denke ich, da kam eine neue Erkrankung. Und sie hat mich gesagt, nach der zweiten Erkrankung hat sie gesagt, ich tu mir das nicht nochmal an.
Okay, verstehe.
Und ich denke einfach, das war auch nochmal so ein Punkt. Ich bin mir nicht sicher. Also wir hatten den gleichen Hausarzt, ich hätte nachhaken können oder so. Aber ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht, weil es ändert ja nichts an der Situation, die dann irgendwann gekommen ist. Ja, also, aber ich denke, da war irgendwie noch was im Spiel. Okay. Sie hat aber auch andere Krankheiten gehabt. Also Osteoporose hat sie nachher gehabt. Mit den Knochen und sowas alles. Und sie war einfach kaputt, körperlich dann nachher auch.
Null. Und gab es denn dann zum Ende hin nochmal eine Veränderung, also eine psychische?
Ja.
Oder war das eigentlich immer der gleiche Zustand all die Jahre?
Nee, wurde schlimmer, also wurde viel, viel schlimmer. Also sie hat sich immer mehr distanziert von allen. Also komplett, sie war eigentlich immer so, meine Mama hat keinen Führerschein gehabt, sie ist immer mit Fahrrad gefahren, sie war gerne spazieren, sie hat einen Lieblingsort hier bei uns gehabt, bei uns am Hafen und hat sich mit Freunden getroffen und so und das war alles nicht mehr. Man hat sie kaum noch gesehen. Also ganz, ganz selten. Dann war dann halt wirklich, dass sie eine Woche verschwunden war. Also zwar zu Hause, aber sie war verschwunden.
Ja.
Und da hat man bloß die Nachricht mal bekommen, ach na ja, mir geht's nicht gut und hier und da. Ich war beim Arzt oder ja, also ich glaube, also die letzten 2 Jahre, die Schnur hat sich richtig zugezogen.
Und hast du irgendwie mal versucht, nochmal das Gespräch mit ihr zu suchen oder das war halt irgendwie mühsam?
Ja, immer. Sie war auch bis zum Schluss eigentlich immer in Therapien. Ach. War sie. Ja, sie war bis zum Schluss in Therapien und auch in Kliniken. Also sie war oft auf Reha und Kliniken und das war ja so, dass sie nachher freiwillig auch gegangen ist. Sie hat dann uns auch angerufen und hat gesagt, Claudi, ist schon wieder soweit, ich rufe mir jetzt einen Krankenwagen. Ja, Mama, dann mach das. Wow. Und das hat sie dann auch gemacht, ja.
Also das heißt, ihr ganzes Leben bestand ja eigentlich nur daraus.
Ja.
Irre.
Also wirklich ab dem, Papa war 27, sie war ein Jahr jünger, ab dem 26. Lebensjahr kannst du eigentlich sagen, bis zum 61. Jahr hat sie komplett begleitet. Das ist ein
furchtbar trauriges Leben, ne?
Ja.
Bricht einem ja das Herz, furchtbar.
Aber wie gesagt, also es hört sich makaber an. Also uns Kinder hat sie ihr Letztes gegeben, immer. Sie hat uns geliebt, abgöttisch. Das würde ich auch nie abstreiten. Jetzt im Nachhinein sage ich, sie hat halt viel unbewusst gemacht gegenüber uns Kindern.
Ja, oder sie hat mit Sicherheit das Beste, was ihr möglich war, gemacht, ne?
Genau, das hat sie. Ja, es war ja auch Panikattacken und sowas alles, wurde ja immer schlimmer.
Ach Gott.
Also das Leben lang so. Und wie gesagt, denn nachher zum Schluss hat sie dann auch wirklich immer angerufen, ja, ich hole mir jetzt einen Krankenwagen. Ja, Mama, mach das.
Ah, Wahnsinn. Vor allem, was ich so furchtbar, entsetzlich traurig finde, ist, dass sie hat sich ja also eigentlich all die Jahre Hilfe gesucht, ne?
Hat sie.
Also mehr hätte sie ja scheinbar gar nicht machen können. Deswegen frage ich mich, okay, was hätte passieren müssen?
Ich weiß es nicht.
In ihr selber hätte vielleicht irgendwie was passieren müssen, ne? Oder was? Oder was haben denn die Ärzte gesagt? Denn es gibt natürlich Krankheitsverläufe oder Patienten, die dann wirklich als austherapiert gelten, ne? Das ist aber ja ganz selten. Also jetzt im Fall von Depressionen meine ich.
Wo du das aber gerade sagst, mit austherapiert. Also das haben wir auch erlebt.
Dass Ärzte das gesagt haben?
Genau.
Ja.
Ja. Also wir waren ja auch, wo sie oft in Kliniken war, sind wir ja dann als Kinder hin. Also meistens ich war halt das Mädchen. Mein Bruder hat dann immer gesagt, wenn irgendwas war, oh, ich habe Essen in der Mikrowelle, ich kann jetzt nicht oder so. Also wir haben beide sehr, sehr viel Humor und Sarkasmus dann nachher aufgebaut. Ja, und nachher, wenn ich da noch was zu sage an den Tag, besagten Tag, wo es passiert ist, ist auch ein bisschen makaber für Außenstehende. Ja, aber wir waren dann in Kliniken und ich habe mit den Ärzten da gesessen und habe gesagt, ey Leute, das geht nicht. Sie kann nicht nach Hause. Wir sitzen in 3-4 Tagen hier oder in 3-4 Wochen. Die Abstände werden kürzer. Nee, ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, sag ich. Und dann irgendwann, also ich glaube, die letzten paar Male habe ich dann immer zu dem Arzt gesagt oder Therapeuten oder so, ja, Schweigepflicht. Nee, sag ich. Ich sage, ich rufe sie an, wenn sie die geschafft hat. Also man ist ja selber verzweifelt.
Naja, das glaube ich.
Ja, weil, wie gesagt, die Abstände wurden immer, immer, immer kürzer.
Ach, furchtbar. Aber auch da, ich meine, die Ärzte sind ja natürlich auch machtlos ab einem gewissen Punkt, ne? Also, denn, ja, wenn der Patient selber entweder nicht, das für sie selber vielleicht nicht die richtige Therapieform war oder sie jetzt auch nicht so im vollen, vollumfänglich verstanden hat, was sie für Probleme hat oder wie schwer sie erkrankt ist oder sich dann doch nicht helfen lassen wollte oder konnte oder wie auch immer. Da sind die Ärzte natürlich dann auch irgendwie machtlos, ne? Es ist schwierig. Und da denkt man ja, aber sie ist ja jetzt schon mal da an dem richtigen Ort, dann mach doch irgendwas mit ihr. Aber ja, das können die natürlich auch nur bedingt dann so, ne?
Genau, genau. Also wie gesagt, sie wurde immer wieder und immer wieder auf Tabletten auch eingestellt. Ach, die habe ich nicht vertragen.
Achso, ja, eben. Und dann hat sie einfach wieder eigenmächtig aufgehört, die zu nehmen, oder was?
Ja, dann hat sie die nicht genommen, weil, ach nee, mir geht's dabei nicht gut und ich kriege ja hier Panikattacken und Herzrasen und so. Ja, Mutti, da musst du hin, musst dir neue geben lassen.
Ja, das oder man muss halt Sitzfleisch beweisen und das lange erstmal aushalten, ne, dass sich da wirklich so ein Spiegel dann aufbauen kann. Aber klar, ich meine, viele Medikamente waren vielleicht wirklich nicht die richtigen. Ja, dann.
Das glaube ich ja auch, weil ich muss dazu sagen, ich habe es ja selber erlebt. Also ja. Ich nehme auch schon circa 20 Jahre, bitte. Tatsächlich. Also weil irgendwann war der Punkt. Ich weiß gar nicht, was auch der Triggerpunkt war, warum mir das widerfahren ist.
Ja.
Jetzt im Nachhinein, ich habe mich ja da viel mit befasst oder so und es ist ja irgendwo ein Gendefekt.
Kann sein, ja.
Genau, da soll ja irgendwie in der Gene irgendwo drin stecken oder so.
Das kann so sein, ja.
Ja, über den Pfad gehe ich auch noch nicht so richtig. Welchen? Aber naja, das ist halt irgendwie genemäßig. Ich weiß nicht.
Man weiß es einfach nicht. Es kann unendlich viele verschiedene Faktoren haben. Ne? Man weiß es einfach nicht.
Also der Therapeut hat mir das erklärt. Der hat wirklich gesagt, das kann schon sein. Also das kann schon sein. Ja, sag ich. Und dann habe ich bloß irgendwann gesagt, also ich bin jetzt total stabil, um Gottes Willen. Habe ich bloß gesagt, ich will nicht so enden wie meine Mama. Das habe ich vor 5 Jahren gesagt. 5 oder 6 Jahren habe ich das gesagt. Genau. Ich habe auch Trennung durch und sowas alles und habe immer gesagt, ich will nicht so enden wie meine Mama.
Nee.
Das will ich nicht. Das war mir immer ganz wichtig. Und dann bin ich, war auch fein weit weg von den Medikamenten. Ja, bis Tag X, ja. Dann gab es bei mir auch einen Rückfall, ja.
Ein Rückfall in Bezug auf?
Na, Depression. Also ich habe auch mittelschwere Depressionen wohl, laut Arztberichte und so. Aber ich war von Anfang an offen. Also ich war offen und habe gesagt, so und so sieht's aus, dit und dit und ja, Trennung etc. oder beruflich oder so komme ich gerade an meine Grenzen.
Ja.
Und. Ich habe mir halt helfen lassen. Ich habe immer gesprochen. Und
das ist gut.
Genau, und deswegen denke ich, kann ich damit auch besser umgehen wie meine Mama damals.
Ja.
Weil sie wird viel reingefressen haben und halt erloschen haben mit dem Alkohol.
Ja. Ja, und ich meine, ihre Kindheit scheint wirklich sehr, sehr schwierig.
Ach, die war. Also jetzt im Nachhinein ist die Hölle. Also man sieht es ja jetzt auch, Tag X, wo es halt war, oder halt die kleine Schwester ist nicht mehr. Die Tanten und so, also meine Tanten, ihre Geschwister oder so.
Ja.
Ich habe null Kontakt. Okay. Gar keinen. Überhaupt nicht. Es gab auch
von ganz deiner Seite aus.
Nee, von denen seiner Seite aus, also deren. Okay. Das war davor auch, also wo es passiert ist oder so, die Auseinandersetzung und so, da gab es noch richtig
viel Streit. Weil die immer zu dem Vater gehalten haben oder weswegen?
Ja, ich weiß nicht, die haben ja, wo es dann halt so war, Tag X, ja, jetzt ist er erlöst, dann ist es so.
Ah, okay.
Ist doch für alle eine Erlösung. Ja, teils, teils, muss ich dazugeben. Ja. Aber die waren immer weiter ferne. Die waren ja nicht so dicht dran wie wir.
Ja, klar.
Ja, also die wissen gar nicht, was wir hier mitgemacht haben.
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann können die älteren Geschwister nicht, die ein Goldlehm haben, sage ich jetzt mal, sagen, ja, ist ja für alle eine Erlösung. Ja, klar. Wie gesagt, es hört sich makaber an. Ja, es ist eine Erlösung gewesen.
Absolut, glaube ich dir.
Beiderseits. Es ist so. Ja, und.
Aber indem man nur das aus der Sicht sie betrachtet, da macht man sich natürlich auch leicht, das ist ja klar. Da müssen die ja nicht weiter drüber nachdenken.
Kann man ja einfach sagen.
Was ist letztendlich passiert?
Ja, sie hat sich mit Tabletten suizidiert. Ja. Also Tablettenmissbrauch war ja immer ganz doll.
Ja.
Und sie hat auch, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, ja, doch, nee, den Namen brauche ich nicht sagen, aber ganz, ganz viele Schlaftabletten immer genommen.
Ja.
Aber so zwischendurch immer schon. Also die hat die eigentlich wie Tic-Tacs genascht, sag ich jetzt mal. Also das hat bei ihr nicht mehr gewirkt.
Okay.
Also wenn ich eine Schlaftablette von denen nehmen würde, dann würde ich erstmal, glaube ich, 3 Tage schlafen.
Okay.
Und sie hat, also bei ihr hat es, glaube ich, nicht mehr angeschlagen irgendwie.
Ja, das gibt's ja.
Ja, und Tag X war dann halt irgendwie, also da hat mir ihr, ich weiß nicht, Freund, Partner, Ex-Freund, ach, keine Ahnung, hat mich angerufen. Eigentlich war immer, dass sie meine Nummern hatten oder so. Warum auch immer, klar, weil ich immer da war. Ja, Mutti ist nicht erreichbar und Rollos sind oben und sowas. Also sie hatte Außenrollos und so. Ja, sag ich, Mensch, dann hat sie heute mal wieder ein Clean Tief, lass sie doch einfach in Ruhe oder so, ja? Man kennt's ja. Und ich hatte mit ihr noch einen Tag davor geschrieben.
Ja.
Sie wollte, es war, ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war. Sie wollte jedenfalls zu uns kommen. Ich glaube, das war ein Wochenende.
Ach.
Das war ein Wochenende und ich wollte sie Sonntag holen oder sie wollte endlich mal wieder mit Zug fahren, weil das war auch immer alles schwierig für sie. Wegen Panikattacken etc. Und wie gesagt, der Freund oder so rief mich an, ja, sag ich, ja, lass in Ruhe, kann sein oder so. Und wir saßen alle bei uns da im Garten mit Freunden und mein Sohn war zu dem Zeitpunkt bei seinem Papa. Und ich habe bloß gesagt, ach, naja, wisst ihr was, dann fahre ich nachher hin, wenn der Kleine da ist und so, zu meinem damaligen Freund, habe ich gesagt, wenn der Kleine da ist, dann fahre ich mal rüber und gucken. Und Freundin sagte, lass uns jetzt rüberfahren. Und mein damaliger Partner sagte auch, lass uns jetzt rüberfahren. Und den Tag, ich glaube, ich habe es geahnt. Ich wusste das.
Ja?
Ich habe es gefühlt, ja. Ich habe es gefühlt. Und deswegen wollte ich, glaube ich, nicht sofort rüberfahren und hab dann auch noch einen blöden Spruch gerissen. Also, wie gesagt, liebe Zuhörer, man muss da nicht mit umgehen können. Habe dann bloß gesagt, ja, wenn sie kalt ist, ist es nachher auch kalt. Ja, also sehr, ja, es ist.
Na, ich glaube schon, das ist verständlich, weil nach so vielen Jahren, irgendwann wird man erstens ein bisschen abgebrühter und zweitens, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich meine, wie sollst du diese Situation sonst aushalten? Also du musst dir ja irgendeinen Kompensationsmechanismus überlegen und wenn es der Sarkasmus ist, ich kann das total gut verstehen. Also das ist ja ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über einem schwebt. Das kann man ja gar nicht aushalten. Furchtbar. Also deswegen, ich kann das total gut verstehen. Ich
finde, ja, wie gesagt, weil die Abstände wurden immer kürzer, ja, und man hatte gar keine Kraft mehr. Und man wollte vielleicht auch nicht mehr.
Ja.
Ja, man wollte nicht mehr.
Ja, ich meine, das ist aus deiner Sicht sicherlich genauso gewesen. Natürlich hättest du niemals gewollt, dass deine Mutter tot ist, aber du hast dir sicherlich schon auch irgendwie gewünscht, dass diese Situation, dass dieser Zustand einfach aufhört. Ne? Das ist ja nicht mehr tragbar für wen auch immer. Ja.
Für alle nicht, für alle Beteiligten.
Ja, das heißt, ihr seid dann darüber gefahren.
Also ich bin dann rübergefahren mit meiner Freundin, habe währenddessen meinen großen Bruder angerufen, habe gefragt, sag mal, hast du heute was von Mutti gehört oder gestern oder so? Und er ist den Tag, glaube ich, den Tag oder einen Tag davor oder so, glaube ich, ist der zur Ostsee gefahren und sagt da, ja, ich wollte eigentlich zu Mutti, aber ach, ich bin nicht mehr hingefahren, aber wir haben telefoniert gestern oder so.
Okay.
Gut, alles klar. Ich sage, ja, ich habe hier gerade wieder einen Anruf gekriegt und der so, oh nee. Sag ich, ich bin gerade auf dem Weg. Sag ich, melde mich. Und er hatte aber auch schon so eine, ja, komische Stimme.
Aha.
Und ich glaube, er hat es auch geahnt. Und jedenfalls, umso dichter ich hier an meiner Heimat rankam, also es ist eine Fahrt so von 20, 25 Minuten, muss ich dir sagen, war wirklich, umso dichter ich rankam, umso ruhiger war ich. Und ich bin eigentlich immer sehr fribbelig und sehr laut und ja, und alles wurde immer ruhiger und immer ruhiger. Weil, ja, ich glaube, die Angst war da. Es ist jetzt wirklich so.
Ja.
Oder was erwartet mich jetzt wieder? Ja, und naja, jedenfalls sind wir angekommen und ich habe einen Schlüssel gehabt von Mutti. Also ich habe immer einen Ersatzschlüssel gehabt. Haben dann vorne geparkt und ja, Rollos waren oben und ja, sag ich, dann wozu vielleicht schlafen. Ich hatte aber bloß einen Schlüssel für hinten. Also ich musste über den Hof dann rüber und ach Mensch, sag ich, hier, Küchenfenster ist auch angeklappt und ja, die wird bestimmt schlafen. Naja, bin dann rein halt, hab aufgeschlossen und so. Hab erst noch geklingelt und geklopft. Ja, weil ich gehe da nicht einfach rein, das macht man nicht. Und bin dann rein und ey, Mutsch, also das war immer meine Mutsch, immer. Nicht Mama oder so, das war immer Mutsch. Ey Mutsch, was ist los? Ich bin's, ja, und bin dann drin und sie hatte eine Einraumwohnung, bin dann rein und stehst gleich im Flur und geradezu war die Küche und boah, sag ich, war alles gut. Ja, bin dann im Wohnzimmer rein, halt in ihren einen Zimmer und der Fernseher lief und ja, sie hat auf der Couch gelegen, zugedeckt, ja, und hat geschlafen. Und ich habe bloß, da ich dann habe gesagt, nein, bin dann ran und sie war schon kalt.
Ach.
Ich habe mich daneben gelegt kurz, bin aufgesprungen, bin rausgerannt im Flur, also im Hausflur und habe geschrien, ich habe wirklich geschrien. Und es war so, meine Freundin stand neben mir, die wusste gar nicht, unter Eifer, was passiert ist. Die Nachbarn kam raus, ich muss dazu sagen, das waren Freunde von mir. Und jetzt im Nachhinein, vor kurzem erst habe ich das erfahren, sind die dann rein, wo ich im Flur halt gesessen habe und geschrien habe und so, sind dann kurz rein und haben geguckt, ob, ja, war noch, also es ist ein Freund auch von der Feuerwehr und der hat halt geguckt, ob da noch was zu machen ist oder so. Ja, und habe geschrien, geschrien, geschrien und habe dann zu meiner Freundin damals gesagt, ruf meinen Freund an, ruf meinen Bruder an. Nee, du rufst jetzt meinen Bruder nicht an, der ist an der Ostsee, kannst du nicht anrufen? Nein, mach das nicht. Aber sie hat ihn dann doch angerufen. Und im gleichen Atemzug, so hart wie es klingt, saß ich im Flur und habe gesagt, sie ist erlöst und sie ist bei Papa.
Ja.
Das war so, ja. Ja.
Ja, es war ja einfach eine Erlösung. Also auch, ne, für sie
ja.
sowieso und für euch auch, aber für sie in allererster Linie, ja. Nach
ja.
diesen ganzen Jahren, ja.
Ja, und dann kam der ganze Pamphlet, ja, das Großaufgebot. Rettungssanis, Arzt, Polizei, Kripo, naja, alles das Übliche. Und ich sag jetzt mal, man kannte sie. Das hört sich doof an, man kannte sie. Ja, dann kamen die halt alle und sind dann rein. Ich habe dann da in der Küche gesessen und dann kam die Polizei und so und ja, diese typischen doofen Fragen, also daran kann ich mich noch genau erinnern. Komischerweise, ja, so und so und bla. Und dann kam der Oberarzt da, also der Notarzt und den konnte ich eigentlich auch schon mit Vornamen ansprechen und sagte, Mensch, und ja, ist ihm was aufgefallen? Und ich habe wirklich zu denen gesagt, wissen Sie was? Sie sind ja schon Stammgast.
Ja.
Ich glaube, ich brauche jetzt hier nichts sagen, ob irgendwelche Vorboten bekannt sind oder irgendwas. Ja, sag ich, und ich muss nichts mehr zusagen. Und der eine Rettungssani war ein Kumpel. Claudi, komm mal raus. Nee, sag ich, alles gut. Dann habe ich da gesessen in der Küche, ist alles in Ordnung. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will aber noch mal rein. Willst du wirklich? Ja, ich will noch mal rein. Ja, naja. Und dann hat der Notarzt gesagt, also die haben mich dann nachher begleitet, weil sie Angst hatten, dass mir halt irgendwas passiert. Ich bin da wirklich total fast reingegangen und habe mich neben ihr gelegt, habe sie in den Arm genommen, habe sie gestreichelt und der Notarzt stand am Kopf in der Couch, weg, nie vergessen. Und in dem Moment kam, es ist kein Schwachsinn, kam so ein tiefer Seufzer so.
Aus ihr oder was?
Aus ihr. Ja. Ich meine, es ist klar, ja, das war halt nochmal die Gase halt. Aber das war so eine Erlösung für mich, weil ich habe sie gestreichelt, habe ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben und habe gesagt, du darfst gehen. Und dann kam dieser tiefer Seufzer. Ja. Und der Notarzt, ich mache das Fenster auf. Und du machst es auf.
Ja. Ja, dass die Seele raus kann, ne?
Genau, genau. Mhm. Und das war wirklich, jetzt im Nachhinein, das war eigentlich das Schönste, was hätte mir passieren können.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, und das Highlight kam noch mit der mit dem Notarzt voll. Also der hat ja dann nochmal geguckt und hier und da. Und das war, ich glaube, dazwischen. Und hat gesagt, ja, natürlicher Tod. Oh, da bin ich aus der Haut gefahren.
Ach Gott.
Mhm. Ich bin wirklich aus der Haut gefahren und habe gesagt, natürlicher Tod. Ich gesagt, gucken Sie mal bitte, was da auf dem Tisch liegt.
Ja.
Da liegen lauter Blisters. Ohne Wasser, ohne alles.
Ah.
Ja.
Wie kriegt man das denn überhaupt runter?
Ich kann es dir nicht sagen.
Krass.
Sie ist ruhig eingeschlafen, so kann man es sagen.
Ja.
Sie sah auch total friedlich aus. Wie gesagt, ich habe wirklich, als ob sie schläft.
Auch diesmal ohne Alkohol?
Ohne Alkohol. Gar nichts. Und ein Zettel lag da.
Ach, ja, das hätte ich jetzt gefragt, ja.
Ja, es gab keinen Brief, es gab einen Zettel. Mutti war immer mit Zettelchen. Die hat überall immer Zettel zu haften gehabt und immer Stichpunkte gemacht und so. Und in den Zettel war wirklich, stand bloß drauf, ihr wart mein Leben, meine Kinder.
Ach Gott.
Das waren ihre Worte auf dem blauen Notizzettel.
Und dies gab es vorher nie? Zettel?
Nein. Nein. Nein.
Also diesmal war es tatsächlich beabsichtigt. Also wirklich, das war ihr Ziel.
Ja.
Es war anders als die Male vorher.
Es war anders, genau. Ja. Und sie hat ja, also kurz davor, Wochen, immer wieder gesagt, Mausi, mein Herz will, mein Kopf will nicht mehr. Da ich sagte, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, Mama?
Ja, was hat sie da gesagt?
Was soll ich machen? Mir kann keiner helfen.
Ja, das ist so.
Und das ist schon, ich glaube, das ist eine Hausnummer, wenn deine eigene Mama vor dir steht und sagt, mein Herz will und mein Kopf kann nicht. Ja, also das ist schon, ja.
Ja. Ja, und ich meine, sie hat es ausgesprochen, das, was wir Zurückbleibenden uns immer so drüber grämen, dieses, ja, aber wir hätten doch dies und das machen müssen und können und sollen und so. Sie hat es beantwortet, es kann mir keiner helfen.
Nee.
Und das ist ja das, was wir immer sagen. Das ist, diese Erkrankung ist so schwer. Ja, wir können sicherlich Dinge zur Unterstützung tun, ne? Die vielleicht Dinge dann noch rausschieben oder so. Das bestimmt. Aber eben wirklich, wirklich helfen können wir einfach nicht. Und haben ja selbst sogar die Ärzte nicht gekonnt irgendwie, ne?
Nee. Mhm. Und das Schlimme ist ja auch dieser Todeszeitpunkt, also war ja der 11.06.22. Und ich habe am 11.06., also ich kann wirklich, ich habe immer noch meine Mamas Verläufe im WhatsApp. Das ist wirklich faszinierend. Also ich lösche das auch nicht. Und die letzte Nachricht war mit ihr am 5. Juni. Nee, am 9. Juni. 9. Juni, huhu. Dann habe ich geschrieben, huhu, zurück und so. Ja, das war die letzte Nachricht, die ich mit ihr geschrieben hatte. Also, und am 10. hatten wir noch telefoniert, so, genau. Und am 11.06., ja, der Todeszeitpunkt war wohl zwischen 10 und 22 Uhr. Und ich weiß, dass ich am 10. mit ihr noch telefoniert habe.
Aha.
Da war nichts.
Nee.
Und das war wirklich zum Zeitpunkt, als Außenstehender, eine positive Aktion.
Welche Aktion?
Also, sie hatte keine negativen Aspekte. Sie war gut drauf.
Sie war gut drauf, okay. Ja, ja.
Ja.
Also, ich sage jetzt mal, dadurch,
Das ist wirklich das, die Menschen machen das in Höhen. In positiven Höhen,
naja,
wo man gar nicht rechnet.
Ja, ich meine, wenn sie halt wissen, wenn sie den Entschluss gefasst haben, dann geht es ihnen gut, weil sie wissen, ich meine, überleg mal aus Sicht deiner Mutter, diese elenden Jahre, Jahrzehnte, wo es ihr so schlecht ging. Und dann hat sie den Entschluss gefasst und hat vielleicht in der Dosierung oder also diesmal irgendwie was eher offensichtlich anders gemacht als die Male davor, wo es eben nie geklappt hat. Und deswegen wusste sie, okay, dieses Mal ist es zu Ende. Und natürlich hat dann im Vorfeld schon eine wahnsinnige Erleichterung eingesetzt.
Ja.
Ja, ja, klar. Ist nachvollziehbar, ne? Aber was waren so deine Gedanken? Also jetzt jenseits von sicherlich auch, also für sie eine Erleichterung, die du ja auch mit empfunden haben wirst. Aber was waren noch deine Gefühle und deine Gedanken?
Boah. Na ja, Schmerz, wahnsinniger Schmerz. Also wo ich da auch noch war in der Wohnung und so, das Kuriose war, ich saß draußen auf der Bordsteinkante und mein Cousin kam und es war immer seine kleine Karin. Also wir Cousins und Cousinen hatten immer guten Kontakt. Nicht zu den Tanten und so, aber wir Cousins haben immer zusammengehalten. Und mein Cousin, der wohnte Goethestraße und ja, er hat es auf dem Pieper gelesen.
Ach.
Er hat es auf dem Pieper gelesen. Und ich habe aber ihm wirklich angerufen und sagte, ich bin gleich da, ich bin schon unterwegs. Und im Nachhinein hat er mir dann halt den Pieper, hat er gesagt, ich habe es auf dem Pieper gelesen. Das war bei der Feuerwehr. Und es war so schön, dass er da war. Also ich habe, wie gesagt, auf der Bordsteinkante gesessen und ja, dann kam der Rettungssani noch und ja, wollen Sie eine Tablette? Und nee, will ich nicht. Eine Seelsorgerin war da.
Okay.
Aber ich muss sagen, ich glaube, die war selber überfordert.
Ach Gott.
Die konnte mit meiner Gelassenheit, hört sich doof an, Gelassenheit gar nicht umgehen. Also, wo es ja denn alles gewesen ist und so, ja, Kripo raus und so. Und ich habe gesagt, ich will aber rein. Ich will nochmal zur Mutter. Ja, und sie dann so, was? Ja doch, ich will rein. Sag ich, gehe jetzt da nochmal rein.
Ja.
Und ja gut, dann bin ich mit ihr nochmal reingegangen und ja, das Schlimme war an dem Tag, meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre und sie kam. Also ich musste ja dann auch stark sein für meine Tochter. Die stand auf einmal da und ja, ich habe gesagt, sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Und meine Tochter ist dann auch irgendwie dann los. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich glaube, sie ist dann zu ihrem Freund gelaufen. Und ich konnte nicht da sein für sie. Sie ist dann einfach los. Kurzer Zeit. Und das Schlimme war, meine Mama, der letzten Krankenhausaufenthalt, den sie hatte, war, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen vorher. Da ist meine Tochter in ihrem Krankenzimmer reingegangen, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht rein. Ich kann nicht reingehen. Ich glaube, sonst vergesse ich mich. Und sie hat meine Tochter versprochen, wirklich versprochen, es wird nicht mehr passieren. Und darauf bin ich böse, dolle böse, enttäuscht.
Traurig. Ja, aber du kannst es auch anders interpretieren. Sie hatte ja recht.
Sie ist nicht nochmal
im Krankenhaus gelandet.
Sie ist nicht nochmal im Krankenhaus gelandet, nee, das stimmt. Also ich glaube, meine Tochter kann damit auch nicht umgehen. Sie geht auch nicht also mit uns im Waldfriedhof oder so oder irgendwas. Also Oma ist immer dabei, keine Frage. Weil Oma ist ein Schmetterling. Es war halt, ja, ja, auch ganz kuriose Geschichte. Es war halt bei der Bestattung, ja. Also die Bestattung, muss ich sagen, haben wir selber gemacht. Ich habe alles organisiert. mein Bruder war an der Ostsee und im Nachhinein haben die dann wirklich gesagt, ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Claudi. Ja, wir hatten auch eine Urne, die ich selbst bemalt habe, malen lassen habe mit ihrem Lieblingsort und so. Also da ist der Hafen im Hintergrund und ihr Name. Mein kleiner Sohn zu dem Zeitpunkt, der war 3, der hat die Urne bemalt. Der hat im Wohnzimmer gesessen und hat die Urne bemalt.
Ja.
Also jeder dürfte unterschreiben und das war wichtig. Und meine Mama war immer ein bunter Vogel. Also wenn man auch Fotos von ihr sieht oder so, sie war immer bunt und verrückt. Stulpen. Ja. Wollsocken. Ja, und die Beisetzung war total bunt. Ich habe auch die Rede selber gehalten.
Boah.
Ja, ich habe die Rede selber gehalten. Mein Cousin war der Bestatter.
Krass.
Mein Cousin hatte frei und auch was im Bestattungsinstitut oder so, das hat er alles gemacht. Mhm. Es durfte auch kein anderer für ihn die Arbeit machen.
Mhm.
Seine kleine Tante.
Mhm.
Das hat er alles gemacht und ich glaube, das hat man ja sonst so nicht. Ja, man konnte hinter den Kulissen gucken. Also ich habe meine Mama nicht nochmal gesehen. Ich habe überlegt, will ich sie nochmal sehen?
Ja.
Also die Frage habe ich ihm auch gestellt. Kann ich Mutti nochmal sehen? Und er hat wirklich gesagt, Claudi, es wird nicht besser.
Zumal du sie ja auch in der Umgebung, also in ihrer Wohnung, weißt du, da hast du bist ja nochmal wieder reingegangen, hast dich da hingelegt und du hattest ja diesen Moment, ne, der ja eigentlich ja persönlicher und, wenn man so will, schöner ist, als da so aufgebahrt in so einem kalten Bestattungsinstitut da und so, ne? Das ist ja eine völlig unnatürliche Umgebung. Und da war sie in ihrem Zuhause auf ihrer Couch und da hast du sie ja nochmal gesehen, ne?
Ja, ja. Also das war wirklich gut.
Wie findest du die Art ihres Suizides? Ich meine, gut, wenn sie das immer so gemacht hat und immer so versucht hat, war das ja in dem Sinne nichts Neues für dich, aber macht das trotzdem was mit dir?
Na, so war sie. Zurückgezogen und alleine. Sie hat kein, also wenn man ja jetzt so viel über Suizid, ich befasse mich ja damit auch viel oder so, also Mutti wäre auch nicht so eine gewesen, sich irgendwo hinzuhängen. Ich glaube, den Mut hätte sie nicht gehabt. Was heißt Mut? Ich weiß nicht. Aber sie wollte halt, ja, dass kein anderer sie irgendwie noch mit Schmerzen oder so, würde ich jetzt sagen. Also, wie gesagt, hängen oder irgendwo vom Zug springen oder irgendwas oder so. Das war nicht Mutti. Das war schon, ja, das... Das passt zu ihr. Genau. Ruhig einschlafen und alles ist gut.
Ja.
Ja, das war passig.
Ja, ja.
Also hätte mir jetzt irgendjemand erzählt, ich habe Mutti gefunden im Wald oder irgendwas. Nee, das wäre sie nicht gewesen.
Ja, die meisten Frauen, also ich meine, die Zahlen haben wir ja auch schon 1 Million Mal erwähnt, aber es sind ja tatsächlich nur 1/4 aller Suizidenten Frauen. Und Frauen greifen meistens zu eher sanfteren Methoden. Es ist eher ungewöhnlich, dass Frauen das so machen wie meine Mutter zum Beispiel, dass sie sich wirklich erhängen. Also Frauen machen meistens Tabletten oder eben diese sanfteren Methoden. Hast du dich denn jetzt im Nachhinein nochmal diesbezüglich in therapeutische Hände begeben, um das irgendwie aufzuarbeiten? Wie bist du damit zurechtgekommen, so in der Zeit unmittelbar danach? Hat sich das verändert bis heute? Ich meine, jetzt sind es 3,5 Jahre. Wie war die Zeit danach? Hast du Unterstützung in Anspruch genommen?
Ja, also ich war ja dann bei meinem Therapeuten und leider Gottes wurden die Tabletten wieder hergestellt. Weil ich wirklich so ein Tief hatte. Also ich habe funktioniert kurz danach. Also ja, alles organisiert und gemacht, getan und alles. Aber nach der Beisetzung und ich glaube 1-2 Wochen später kam bei mir der Knackpunkt. Ja, da kam bei mir der Knackpunkt, dass ich halt wirklich nicht mehr aufstehen konnte, nur geweint habe. Mich einfach nur zurückgezogen habe im Bett und habe gesagt, ach, die ist bloß auf Reha, auf Kur, die kommt gleich wieder. Ja. Obwohl ich sie gesehen habe. Also ich glaube, es wäre viel, viel schlimmer gewesen, wenn ich sie nicht nochmal gesehen habe. Ich habe damals meine Brüder auch gefragt, wollt ihr Mama nochmal sehen? Nein.
Ach so.
Die wollten nicht.
Die wollten nicht. Ja gut, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, mir würde es so gehen wie dir auch. Wenn man das nicht gehabt hätte, würde man bis heute immer irgendwie denken, ja, die kommt schon nochmal.
Ja, also das ist heute noch so. Das ist heute noch ganz oft so. Und ach Mensch, wo ist die denn jetzt? Also so blöde Kuh. Kannst ja nicht einfach abhauen oder so, ja. Aber für meinen kleinen Bruder war es, glaube ich, noch schlimmer.
Ja.
Weil er halt 8 Jahre zuvor, also er hat 8 Jahre keinen Kontakt zu meiner Mama gehabt.
Ach, scheiße. Ja, macht er sich jetzt Vorwürfe?
am Anfang ganz schlimm. Wir hatten Angst, dass er hinterhergeht.
Ach, scheiße.
Mein großer Bruder und ich hatten ganz, ganz doll Angst. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Teddy, du hättest es nicht verhindern können.
Nee.
Egal, ob du da gewesen wärst oder nicht, sei zufrieden, dass du die letzten Jahre nicht mehr so intensiv halt mitbekommen hast, außer halt aus unseren Erzählungen oder du wusstest es.
Ja.
Zeig, aber nein, du hast alles richtig gemacht. Du hast dich abgewendet, weil du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Und das war deine Entscheidung, es ist eine gute Entscheidung.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und man sieht es ja, dass es ihm trotzdem oft schlecht geht. Ja. Mensch, hätte ich mal oder so. Ich muss auch sagen, er weiß nicht, er wird es jetzt definitiv durch das Podcast erfahren. ich habe Briefe gefunden bei meiner Mama, die an meinen kleinen Bruder gingen.
Die sie aber nicht abgeschickt hat.
Die hat sie nie abgeschickt.
Oh nein.
Ja.
Und die hast du ihm aber bis heute auch nicht gegeben?
Nein.
Warum?
Weil kurz danach war einfach zu eine stabile, labile Phase. Wir hatten Angst, wir hatten wirklich Angst. Der hat wirklich, also anhand der WhatsApp-Status und so weit und alles, wir hatten richtig Angst, dass er hinterhergeht. Also wir hatten ja noch mit ihm zu tun und haben gesagt, Mensch, Teddy, es ist alles in Ordnung. Du hättest es nicht verhindern können. Keiner hätte es verhindern können. Wir hätten es verlängern können. Ja, dann wäre es 3 Monate gut gegangen. Wäre es 3 Jahre, 3 Monate, 3 Wochen.
3 Tage, weißt du nicht.
Es weiß keiner. Wir hatten auch kurz, also ich habe kurz Aspekt gehabt, oh Mensch, wärst du früher hingefahren. Das war aber nur ganz kurz da.
Also du hast ja gesagt, sie war 2 Wochen vorher gerade noch erst wieder in der Klinik. Also
ja.
Ich meine, sie war ja rein, raus in Kliniken. Nee.
Ja,
also,
ja. Man hätte es nicht verhindern können. Und ich habe immer gesagt, ich konnte sie nur begleiten und das Leben so bunt wie möglich machen.
Ja.
Mehr konnten wir nachher nicht mehr machen. Und ja, sie hat auch viel geschrieben, also viele Briefe geschrieben für sich, Zitate und so. Also aus den Zitaten habe ich auch meine Rede geschrieben.
Ach.
Tatsächlich, ich habe die auch damals bei WhatsApp aufgenommen. Ich finde die auch nicht mehr. Und ich könnte immer noch heulen, dass ich die nicht einlaminiert habe, meine Rede, weil keiner wusste, dass ich die Rede halte. Und ich muss auch dazu sagen, wir waren ein ganz kleiner Kreis. Es waren keine Geschwister da, es waren keine Freunde von ihr da, es war keiner da.
Weil ihr das nicht wolltet oder weil keiner
gekommen ist? Genau, weil wir das nicht wollten.
Ach so.
Wir wollten es nicht so, weil die Geschwister, Mutti hätte es auch nicht gewollt. Mutti hätte die Heuchler da nicht und da braucht keiner stehen und eine Träne vergießen, wo wir vorher noch diskutiert haben, wegen, ich sage jetzt mal Kosten. Also Beispiel, ich habe gesagt, Mensch, eure junge Schwester ist verstorben, wollt ihr euch dran beteiligen oder so? Na, ihr werdet doch wohl mal eine anonyme Beisetzung bezahlt kriegen.
Oh Gott, wie schrecklich.
Da habe ich gesagt, wie bitte? Mir geht es doch nicht um Geld. Das ist eure jüngste Schwester. Und
schrecklich.
Wir Kinder und Geschwister waren uns total einig, okay, wir machen hier einen Cut.
Ja.
Es gab zwar einen Zeitungsartikel, es stand aber kein Datum drin, kein nichts, kein gar nichts. Ich werde heute noch angesprochen von Bekannten oder so. Mensch, wir waren im Waldfriedhof, wir finden das nicht. Nee, findet man noch nicht. Wenn man da wirklich nicht einmal war, dann findest du das auch nicht.
Ja.
Und unfassbar, ich habe mich auch schon öfter verlaufen, heute noch. Und mein kleiner Sohn mit 7 Jahren, der weiß ganz genau, wo Oma ihr Baum ist.
Genau.
Ja, der baut auch immer Häuschen und so, wenn wir da sind.
Oh.
Mit Moos und Stöcker und so.
Ja, Kinder haben einen ganz anderen Umgang damit, ne?
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und bei der Beisetzung war es ja auch so, wir saßen da alle und da kam ein beschissener Schmetterling. Ich sag jetzt wirklich mal beschissener Schmetterling. Der hat sich auf die Urne gesetzt.
Wahnsinn.
Und der war die ganze Zeit da. Und meine Mama, muss ich dazu sagen, sie hat immer Schmetterlinge geliebt. Immer.
Ach,
sie hat überall Schmetterlinge immer gehabt und alles.
Verrückt.
Und ich habe die Rede gehalten und dieser doofe Schmetterling hat sich bei mir auf der Hand gesetzt.
Ach.
Und der ist nicht weggegangen. Elisa, der ist nicht weggegangen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe den immer wieder weggescheucht und mein Bruder guckte mich schon an und ich dann so, Alter, was ist das?
Ja.
Und ich habe die Rede gehalten und so. Das war so ein, ach Mensch, wie heißen die? So ein
Admiral,
roter mit Faunauge.
Faunauge.
Und ich habe den auch tätowiert. Also ich habe ein Faunauge tätowiert.
Ja.
Ich habe am Hals auch immer so Schmetterlinge und so. Und mein Sohn ist so, ach guck mal, Oma ist da.
Ja.
Und ist verrückt. Also mein Mann sagt jetzt auch immer, also er ist ja sehr sarkastisch, er ist halt Mann. Ja, also er ist ein richtiger Mann. Depression gibt's nicht. Ja, ja. Und ich habe immer, Mutti hängt auch im Flur und so, und dann sage ich immer, ey, du pass auf, Schwiegermutti kiekt. Ja, und er bereut es damals, er hat sie ganz kurz gesehen, er bereut, dass er nicht reingegangen ist damals, also zu Lebzeiten halt noch. Er durfte meine Mama nicht richtig kennenlernen. Ja, und das war halt schade. Und er hatte auch so ein Erlebnis. Er hat einen riesen Bus, alle Fenster waren zu und auf einmal ist da so ein Faunauge.
Ja.
Also es war Wahnsinn. In einer 5000 Quadratmeter großen Halle, kein Zugluft, kein nichts, ein Schmetterling auf seine Baustelle. Also er hat auch gesagt, oh, oh. Ja. Und ja, dieser Schmetterling begleitet uns total.
Ja. Ja, das kriegen ja ganz wirklich, also Schmetterlingsgeschichten höre ich so oft, hatte ich selber auch schon. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon erzählt, da habe ich sogar ein Video von, der Vater meiner Freundin ist vor inzwischen, glaube ich, 2 Jahren verstorben. Und es war die Trauerfeier in der Kirche und die Orgel fängt an zu spielen und in dem Moment, und das war mitten im Winter, und in dem Moment steigt ein schwarzer Schmetterling auf. Also ich habe noch nie, ich wusste gar nicht, dass es schwarze Schmetterlinge gibt. Und schon gar nicht im Winter und schon gar nicht in Deutschland. Also,
und das haben wir auch hier im Winter, ja.
Schwarz? Verrückt. Habe ich noch nie gesehen. Aber das war so also irre. In der Kirche da, der stieg da so aus diesen Blumen, glaube ich, da, also aus diesen Kränzen da hoch und ist dann so durchs Kirchendach geflogen. Also irre. Das war total verrückt. Und alle haben da hinterher geguckt. Also es war wirklich wie auf Stichwort, das war verrückt. Ja.
Naja, so ist es bei uns auch gewesen.
Verrückt.
Ja. Und auch, genau, zu Jahreszeiten, wo ich sage, ist doch kalt, das geht doch gar nicht.
Ja, genau. Wo kommt der jetzt
her? Ich gesagt, was will der hier? Ja, und fasziniert im Sommer, ja. Also ringsherum sind gelbe Schmetterlinge und so, und dann kommt da dieses Faunauge und verfolgt dich richtig. Also,
ja, und die sind so hübsch, ne?
Ja, die sind wunderschön. Die sind wirklich wunderschön. Und also, wenn ich das irgendwie erzähle, ja, du hast doch völlig ein Ding am Würsing. Nee, habe ich nicht.
Du, ich meine, wir sagen es in jeder Folge. Du, wenn das nur Einbildung ist oder Fehlinterpretation, dann sei es aber so. Für dich, du nimmst es so wahr und du freust dich darüber. Und deswegen, das ist ja vollkommen legitim dann, ne? Ja, ich finde das auch total schön. Wie hast du denn jetzt die letzten Jahre, wie bist du das angegangen? Weil, denn sagen wir mal, das kam ja jetzt, also bei euch war es ja jetzt kein Suizid, der völlig aus dem Nichts kam, der so ganz überraschend kam, aber dennoch erwischt es einen ja sicherlich total kalt, ne? Also wie, was kommt das bei dir auch so in Wellen oder dass mal so das eine Gefühl ganz vorne ist und dann das andere, dann die Trauer, dann das Mitleid, was man ja hat für diese unendlich traurige Lebensgeschichte irgendwie, ne? Und was überwiegt bei dir oder kannst du das gar nicht sagen?
Also ich habe eigentlich nur eine Emotion und das ist Traurigkeit ganz oft. Also nicht mal wütend, nicht mal böse, überhaupt gar nicht böse, weil ich das sehe mit, sie hat endlich mal an sich gedacht.
Ja.
Wie wir eigentlich gesagt haben immer. Sie hat endlich mal wirklich an sich gedacht. Hat alles ringsherum wirklich fallen lassen. Böse überhaupt nicht. Weil für mich hat das was mit Mut und Stärke zu tun. Ich finde, dass es Jahr zu Jahr, es wird schlimmer. Das ist ganz komisch, ich weiß nicht. Ich bin auch vor kurzem Oma geworden, also vor einem Jahr.
Boah, mit 39? Nicht schlecht.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, mein Kleiner ist jetzt ein Jahr und
Glückwunsch.
Ja, es hätte eine Blume oder eine Orchidee auch gemacht, aber ja, alles gut, ist so. Sie macht es toll, ich bin ganz stolz auf meine Tochter. Aber es wiederholt sich ja irgendwo alles, ja, man sieht es halt. Also ich weiß, wo ich erst mal Mama geworden bin, war Oma da. Ja, sie ist ein zweites Mal Oma geworden und jetzt kam ihr Urenkel.
Ja.
Ja, und das ist halt so, dass sie das halt nicht mehr miterleben kann.
Ja.
Ja, und ich habe auch oft, Mama war beste Freundin, egal wie negativ manchmal die Aspekte waren. Ich merke es jetzt. Ich merke es jetzt, Mensch, wie oft war ich bei Mutti einfach mal abends und sie war auch mal mein Alibi oder so. Einfach dieses
die fehlt.
Hinnyang auf der Couch gelegt und die quatscht oder so. Meine beste Freundin. Die beste Freundin ist weg. Also ich habe, ja klar, habe ich eine beste Freundin, aber Mutti konnte ich alles erzählen. Alles. Und wenn sie einfach nur zugehört hat.
Ja.
Und dieses fehlt halt einfach total. Ja. Und sie hatte in vielen Punkten, jetzt im Nachhinein sieht man ja selber, recht. Also sie hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es war, habe ich ja mit meinem damaligen Freund noch zusammen gewohnt, Haus, Hof, Schaukelpferd, Hochzeitskleid im Schrank. Und ich glaube, sie hat irgendwann mal gesagt, Claudi, das bist du nicht.
Ja.
Mach das, was dich glücklich macht. Und kurz danach, also sie ist im Juni verstorben und ich glaube, ich bin im Januar darauf das Jahr ausgezogen. Ja, und manchmal hat man das Gefühl gehabt, nach das Ableben meiner Mama, ich habe nur noch negative Aspekte erlebt. Da habe ich gesagt, warum? Aber ich habe auch wunderschöne, positive, also ich habe mich selbstständig gemacht.
Wow.
Damals. Ja, pass auf, mit einer Haustierbestattung.
Ach.
Ja.
Wow.
Ja, gerade aktuell habe ich es gerade in der Ruhephase, weil ich halt private Probleme noch hatte, deswegen musste ich jetzt ruhen, aber ich mache definitiv, März, April mache ich es wieder öffentlich, eröffne es wieder und sie hat mir so viel mitgegeben und meine Mama hat immer gesagt, jeder Mensch ist ein Unikat. Das zieht sich aber auch total durch mein Leben und mein Slogan von meiner Haustierbestattung war, jedes Tier ist ein Unikat.
Ja.
Also kurz danach habe ich wirklich gesagt, wenn ich wage, denn nicht gewinnt und du machst das. Also ich bin dir in dem Punkt total dankbar.
Ja.
Aber es kommen immer wieder Zeiten, wo es mir wirklich schlecht geht.
Ja, das verstehe
ich. Sehr schlecht.
Inwiefern hat dich das alles verändert? Ich meine, da muss man ja, bei dir muss man ja diese ganzen Jahre und Jahrzehnte davor ja auch schon mit reinnehmen. Ne? Ich meine, man kann ja rückblickend gar nicht sagen, okay, was wäre aus dir geworden, wenn deine Mutter ein glückliches und zufriedenes Leben gehabt hätte. Ne? Deswegen ist es ja müßig eigentlich die Frage, aber vielleicht kannst du es doch beantworten. Inwiefern hat dich das alles verändert? Vor allem dann jetzt am Schluss ihr Suizid nochmal.
Ich habe mit vielen abgeschlossen. Also ich war ja auch immer diese soziale Ader für ihn und alles. Und war Seelsorger für alle, wirklich. Habe mich überall reingehangen und immer die Welt retten. Und ich komme aus dem pädagogischen Bereich, sowas zum Beispiel. Und ich habe mir jetzt abgewöhnt, ich kann keinen retten. Ich kann keinen retten. Und was ist, wenn es dir schlecht geht? Wer ist da?
Ja.
Oder so. Also das war das gleiche in Grün. Wie gesagt, für alle aufgeopfert. Und mein Mann hat immer schon geschimpft. Oh, häng dich doch da nicht immer rin oder Mensch oder so. Dir dankt das keiner oder ja. Aber ich habe da, also ich habe viel, viel aussortiert. Sehr, sehr viel.
Ja.
Ob das familiär oder auch freundschaftlich war oder ist. Und mir geht's besser damit. Mir geht's viel, viel besser. Und ich fresse nicht mehr so viel rein. Ich hau raus.
Ja, das ist gut. Ja, das ist immer gut.
Ja, kommt manchmal nicht so gut, aber.
Ja, gut, aber das ist ja das Problem der anderen Leute und nicht dein.
Ja, das stimmt schon, aber ich habe da, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht so enden. Nein.
Nee.
Nein. Nee. Und Mutti hätte es auch nicht gewollt.
Nee, natürlich nicht.
Mutti hätte es nicht gewollt. Also, die wollte auch nicht, dass wir jetzt da sitzen und trauern oder so. Also, ja, klar, das kann sie sich nie aussuchen.
Nee,
ja. Aber ich muss wirklich sagen, die Beisetzung, Elisa, wir haben gelacht und also eine Freundin von ihr war bei und nach der Beisetzung hat die gesagt, Claudi, ich habe noch nie so eine lustige Beisetzung.
Oh, ja, was ja schön ist, ne? Man denkt immer, ja, da darf man ja nicht lachen. Da, doch, natürlich. Ja.
Natürlich. Und man muss auch nicht schwarz kommen oder so. Wie gesagt, ich hatte Muttis Bluse an, wir waren alle ganz normal gekleidet und Mutti war ein bunter Vogel, es war alles bunt.
Schön.
Und mein Cousin kam mit einem Schottenrock.
Ja.
Das war das Highlight. Aber den hat sie aber auch an ihn geliebt. Und mein kleiner Bruder, der hat einen Anzug angehabt, weil meine Mama immer total verliebt war in meinen kleinen Bruder.
Oh.
Der einen Anzug anhatte.
Ja, süß.
Also es war schon, es hat viel mit mir gemacht, viel. Aber wie gesagt, das sind immer wieder die negativen Aspekte, die immer einen nach hinten hauen. Irgendwo.
Ja, klar.
Also die Tiefs.
Würdest du denn mit deinem, also jetzt, wo sie es geschafft hat, rückblickend Dinge anders machen? Ich meine, wahrscheinlich, ich war es, ne? Du hast alles versucht im Laufe deines Lebens, ne?
Ich würde es nicht. Ich würde nichts anders machen.
Nee, kannst du ja auch.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, ach Mensch, hätte ich mal mehr Zeit verbracht oder so. Nee. Nein. Nein. Mhm. Mhm. Wir haben, wie gesagt, das Leben so bunt wie möglich begleitet.
Mhm.
Was anderes kannst du nicht machen.
Nee. Mhm. Mhm. Ja, und jetzt wird es ihr definitiv besser gehen, ne?
Das ist ihr geht's besser. Sie ist jetzt bei Papa oben und definitiv, ich habe gesagt, die sitzen da oben auf der Bank und amüsieren sich köstlich darüber.
Ja,
mit dem Hund und so. Und ja, ihr geht's besser. Mhm. Und wie gesagt, es ist eine Erlösung für alle.
Ja.
Klar, Trauer ist da, keine Frage.
Mhm.
Aber lieber so als Hass, finde ich.
Ja. Aber ist es dir nicht am Anfang schwer gefallen, dieses Gefühl der Erleichterung auch dir zuzugestehen?
Nee.
Oder ging das von Anfang an? Nee, dann ist ja gut.
Das ging von Anfang an. Ganz komisch. Mhm. Also, wie gesagt, mein großer Bruder, wir waren uns blind einig. Mhm. Wir haben kurz nachgedacht über kurzen negativen Aspekt, aber nein.
Mhm.
Wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, sie hat sich geschafft, sie ist frei.
Ja.
Mhm. Ja, und
ja, ich meine, was ihr angeht, keine Frage. Aber dass man selber für sich so ein Gefühl der Erleichterung verspürt, dass, also ich erinnere mich daran, dass das bei mir zum ersten Mal aufkam, da habe ich gedacht, wie kannst du dieses Gefühl haben? Das ist doch, das ist völlig unangemessen und so, was ja nicht stimmt. Aber mir das wirklich zuzugestehen, das hat eine Weile gedauert und das ist mir schwer gefallen, weil ich mir
gar nicht
schlicht dabei vorkam. Mhm.
Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ist also, ja, für den Außenstehenden ist es immer, wie kannst du sowas sagen, genau. Also für Außenstehende sowieso, weil ich gehe da total offen jetzt mit um.
Mhm.
Also ich rede damit auch total offen und sage immer, die Frau hat endlich an sich gedacht und war und hat was mit Mut und Stärke zu tun, überhaupt diesen Weg zu gehen.
Ja, ja.
Ja, ja. Und also vollste Respekt, so doof wie klingt.
Ja, ja.
Mhm. Ja, und es gab auch Situationen vom Krankenhaus, da arbeiten flüchtige Bekannte oder so, dann hast du die mal auf Disco getroffen und dann, ja, deine Mutti war ja noch hier und das mitten in der Disco, wie gesagt, aber du, ey, sag mal, was stimmt mit dir nicht? Will ich gar nicht hören.
Mhm.
Ja, da so, also die im Nachhinein auch so, wenn du so angesprochen wirst und wie bist du so
ich
offen?
Ja, immer der Ton macht die Musik, ne? Ich finde es nicht schlimm, wenn man angesprochen wird, aber es kommt
eben drauf an. Das finde ich auch nicht schlimm.
Nee. Genau. Aber wie und wo und in welcher Situation und so, ne? Und von wem natürlich auch.
Also, ich habe ja auch gerade hier so ihre Verse so vor mir zu legen und das spiegelt sich alles wieder.
Mhm.
Also, ich kann mal kurz den Tag genießen. Ich wache jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf. Ich freue mich auf alles Neue, das mich erwartet. Ich genieße jeden Tag. Also es sind immer nur so eine kleine Aspekte, die sie geschrieben hat. Gut fühlen. Ich bin blendend gelaunt, fühle mich gut.
Ach.
Ich könnte mich da wirklich immer, oder alles schaffen. Das sind immer wirklich so ein, zwei Zeilen bloß. Ja, alles schaffen. Ich weiß, dass ich alles schaffe. Und noch größere Höhen im Leben nehmen kann.
Ach, wollte sie sich selber so Mut zusprechen, ne?
Die Überschrift ist 12 Sätze meiner Selbstheilung.
Ach, siehst du, ach, guck.
Die meine Selbstheilung fördern können, ja.
Ja, ach Gott.
Frei sein. Ich bin frei in meinen Entscheidungen, im Denken. Kraftquellen stärken. Ja, und so eine Verse hat sie dann wirklich, ich muss dir auch sagen, ich habe mir das nie richtig durchgelesen. Also die Aspekte, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die habe ich auch in meiner Rede. Ich habe gesagt, dein Leben war eine Achterbahn und so. Also ich habe wirklich, und ich finde es immer schlimm, bei so einer Trauerrede, oh, sie ist geboren, sie hat geheiratet, sie hat dann und dann Kinder gekriegt.
Ja.
Entschuldigung, die Leute, die da stehen, die wissen es.
Ja, so, ja.
Das klingt. Und ich habe halt einfach von ihrem Leben erzählt, wie es war. Dein Leben war eine Achterbahn, die Kraft war da und ja. Also nicht jetzt, ja. Und es wusste keiner, dass ich die Rede halte, das kam ja noch hinzu.
Ja, krass.
Ja, und wir haben auch das Lied Sarah Connor, Das Leben ist schön.
Okay.
Zieh dir bunte Kleider an und singt kein Halleluja und so. Ja, aber so war sie halt, ja. Und das ist, ja. Manchmal sage ich auch mal, du blöde Kuh.
Ja, verstehe ich.
Hättest du nur warten können oder so?
Ja, nee, sie hat echt, sie hat ja wirklich alles versucht, um irgendwie am Leben bleiben zu können. Das kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Sie hat ja wirklich alles versucht. Ich meine, so oft, wie sie in Kliniken war und irgendwie ja doch irgendwie nach Hilfe die Hand ausgestreckt hat, ne? Aber irgendwie hat halt nichts geholfen, ne? Oder es ging irgendwie, ja, warum auch immer ging es nicht. Sie hat es ja selber gesagt, ihr kann keiner helfen, konnte keiner helfen.
Genau, und wie gesagt, zum Schluss nachher, mein Herz will, mein Kopf kann nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon, das selber von sich so zu sagen,
ja,
ist wirklich eine Riesenhürde, glaube ich.
Ja, meine Mutter hat es in ihrem Abschiedsbrief so geschrieben, ihr Gehirn ist ausgebrannt, sie ist leer, kann nicht mehr.
Genau, ja, und so, ja, genau. Sie sagt auch, also sie hat ja dann auch immer gesagt, oh, ich habe schon wieder so eine Suizidgedanken und so. So kam sie ja immer schon nachher zum Schluss halt.
Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn. Wie kann man so, ja, sagt sie Mausi, ich habe schon, vor allem Mausi immer, ja, ich war immer ihre Mausi. Mausi, ich habe schon wieder, ey, die Gedanken, sagt sie, ich habe schon wieder so eine Suizidgedanken. Oh, ich komm auf, sag ich. Ja, also.
Ja, daran siehst du, dass das wirklich wie so eine fremde Macht ist, die vom Gehirn Besitz ergriffen hat. Ne?
Und so klar aber auch. Das ist ja das Kuriose, weil die Krankheit, manchmal hast du ja Situationen, ja, wo sie total unklar war, wo du gesagt hast, oh, Hilfe. Aber da in so einen Sätzen oder so, total klar. Da denkst du auch, ja, total klar, geradeaus. Ja. Und ja.
Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du sagen möchtest? Irgendeine Botschaft oder was dir wichtig ist zu erwähnen?
Tja, an Angehörige oder die das halt
wie du mit
Kreis oder so betrifft, genau. Reden ist wichtig. Geht nicht mit Scheu daran. Also sperrt euch nicht ein oder so. Reden. Holt euch Hilfe, wenn ihr selber merkt, ihr seid an dem Punkt.
Ja.
Und kein Ausweg. So, der Kopf macht irgendwelche Spektakel.
Ja, ja.
Niemals zurückziehen. Also, ja klar, die Tiefphasen dürfen kommen, keine Frage. Aber immer Acht drauf geben auf sich selbst, dass man wirklich nicht in diesen Loch fällt.
Ja, zumindest nicht da drin bleibt, ja.
Genau.
Ja.
Ich kenne es ja selber.
Ja. Ich meine, zum Glück scheinen die Medikamente dir ja gut zu helfen, ne?
Teils.
Aber du versuchst es wenigstens, ja.
Ja, ich habe auch wunderschöne Kinder.
Oh,
ja, und bin auch total stolz, wie gesagt, bin selber jetzt Oma.
Ja, krass.
Wahnsinn, ja?
Ja, total. Und,
ja, aber ich würde auch gerne mehr als Oma agieren. Aber ich kann manchmal nicht. Also es hört sich doof an, aber... Ja, das alltägliche Leben, selber noch so einen kleinen Bub zu Hause und so. Und die Auszeiten, die ich selber habe, die nutze ich für mich. Das habe ich auch noch gelernt.
Ja, das ist gut.
Me-Time.
Ja, ja, das ist wichtig.
Ja, komplette Me-Time. Einfach für mich.
Ja, das ist gut. Okay, liebe Claudi, danke schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Wieder so eine völlig andere Geschichte, ne? Irre. Also... So eine lange, lange Krankheitsgeschichte, wo man gar nicht, ich meine, es gibt ja ganz viele Erkrankungen, wo man nicht im Ansatz irgendwie den Finger drauf legen kann, okay, das könnte der Auslöser gewesen sein oder das könnte der Ursprung dieser Depression mal gewesen sein oder das weiß man nicht. Deine Mutter, das ganze Leben war ja einfach die Kindheit, der Tod deines Vaters und so, das war ja durchzogen von unendlichen Widrigkeiten und so, ne, also... Ach, das bricht
einfach. Ich sag immer, die unsichtbare Krankheit.
Ja.
Ja. Also es hört sich jetzt makaber an, aber ich glaube, wäre sie an Krebs verstorben, hört sich das jetzt makaber an, ich weiß nicht.
Was denn?
Wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen.
Für dich oder für sie?
Für mich und für sie, ja, ich glaube.
Wieso denkst du das?
Ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kann es nicht mal erklären. Also eine Krebserkrankung, ja, dann denkt man, ach, Medikamente helfen. Und wir sind doch heute in der Neuheit oder so. Man kann doch helfen. Hätte der ja nicht sein
müssen. Viele Krebsarten oder Krebsverläufe. Ja. Ich meine, du siehst ja, wie viele Menschen an Krebs sterben. Ne?
Ja, ich habe es ja selber erlebt und sowas alles. Und aber ich weiß nicht, also man stellt sich manchmal wirklich die kuriosen Fragen. Ja.
Ja, also das, ja, ich meine, muss ja jeder für sich haben. Für mich wäre es viel leichter gewesen. Wenn das irgendwie eine Erkrankung gewesen wäre, wo man so versteht, wo man so einfach so akzeptiert, ja, ja, klar, das war eine tödliche Krankheit. Da hätte ihr einfach niemand helfen können. Auch ich nicht und auch, ja, niemand. Das ist irgendwie so, das wäre so gesetzt gewesen. Aber bei so einem Suizid, da denke ich,
ja, ist so ein Zwiespalt, ja. Also ist wirklich ein Zwiespalt. Ich sag mal, bei Krebs ist ja meistens so, da sehen die Angehörigen oder beziehungsweise die Betroffenen ja nicht mehr friedlich aus, in Anführungsstriche.
Ja, gut.
Also weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie, ja.
Ja, ich will auch gar nicht damit sagen, dass eine Krebserkrankung was Gutes ist. Das meine ich gar nicht.
Nein.
Dass diese Todesart ist einfach anders. Und die kann man irgendwie. Also ich will das auch gar nicht als weniger schlimm, so eine Todesart hinstellen. Aber ich glaube, die Verarbeitung ist ganz anders und gelingt einem vielleicht eher, weil man als Außenstehender gar keinen Schuh irgendwie automatisch anzieht. Weil ich meine, niemand von den Familienangehörigen maßt sich an, da irgendwas hätte tun zu können oder so. Ne? Also das ist ja sonnenklar. So, und bei jedem Suizid denkt sich aber jeder, ach Mensch, hätte ich, also ich meine, gut, bei deiner Mutter war es wirklich auch so offensichtlich, dass niemand da hätte tun können. Im Gegenteil, ihr habt all die Jahre ja alles gegeben, was ihr konntet, ne? Aber ja, ich meine, das Gefühl, das steht dir ja absolut zu, dass du das denkst, dass das für dich schlimmer gewesen wäre. Mhm. Ja.
Und viele, viele wussten das tatsächlich gar nicht.
Was?
Also, dass meine Mama so krank war.
Ach so.
Ja.
Ja.
Also, nachdem es auch passiert ist. Hat keiner
mitgekriegt.
Nee, was? Und also so, Mensch, was macht Mutti und so? Also, kam auch vor. Vor 14 Tagen, wollte. Ja. Was? Nee. Mensch, war immer so eine frohe Natur und ja.
Und das war sie in Wahrheit ja, also
ja, sicherlich.
Ihr Kern war sicherlich so, aber eben die meiste Zeit ihres Lebens hatte sie keine Gelegenheit, eine frohe Natur zu sein, sagen wir mal so. Ne?
Die Maske.
Ja,
Schauspieler.
Genau. Ja, schrecklich. Ja. Was muss die das für eine Kraft immer gekostet haben, ne? Wahnsinn.
Ja, und das begleitet dich halt immer wieder, sich selbst was vorzumachen. Oder ja, genau, ja. Die Fassade aufrechtzuerhalten. Und das kostet Kraft. Das kostet sowas von viel Kraft.
Ja.
Dass da keiner irgendwann mal in die Knie geht. Also nein, nicht jetzt mit Suizid, aber allgemein.
Naja, tun sie ja aber dann irgendwann.
Ja.
Ja.
Also ich, ja.
Ja,
ja so
ja,
ist das.
Also vielen Dank nochmal fürs Erzählen. Ich bin mir sicher, auch da werden sich in deiner Geschichte wieder ganz viele Betroffenen wiederfinden. Deswegen.
Ja, es wäre auch, also ich habe noch nie mit Betroffenen so richtig drüber gesprochen.
Hast du keinen Kontakt zu anderen Betroffenen?
Nein. Gar nicht.
Gewählt? Nee, also absichtlich nicht? Oder weil es sich bisher nicht ergeben hat? Oder?
Ich bin es aus dem Weg gegangen. Kann man so
aber
sagen.
Aber es ist ja sehr hilfreich, ne?
Ja, vielleicht, ja. Also ich habe viele Freunde, die halt auch jemanden verloren haben. Mama, jung an Krebs oder so.
Ja, ist was anderes.
Genau, aber nee, mit Betroffenen überhaupt gar nicht.
Ja, wenn du es dir eines Tages überlegst, ich meine, es gibt ein Selbstwort-Facebook-Forum, ne, wo eben ganz viele andere Betroffene
sind. Ja, hab ich schon geguckt.
Ja, es ist nicht so, dass in diesem Forum, innerhalb dieses Forums jetzt mega viel los wäre, aber du kannst dir da halt, kannst dir Kontakt suchen zu anderen Betroffenen, ne, und kannst dir auch aussuchen, jemanden, der vielleicht eben ähnlich alt ist wie du, der vielleicht dann auch seine Mutter verloren hat und so, ne. Also der Austausch ist schon echt ganz hilfreich, weil einen halt niemand so versteht wie andere Betroffene einfach. Ne?
Das stimmt. Also ich habe danach auch nie richtig, was heißt Hilfe? Ich war bei dem Therapeuten, ja. Aber es war nicht halt das, was man so von deinem Podcast jetzt hört oder so.
Nee.
Wahnsinn. Also eigentlich bin ich immer an der Bahn vorbeilaufen. hat mich begleitet, aber bin an der Bahn vorbeigelaufen.
Ja, du, ich habe das ja auch 16 Jahre lang gemacht. Ich habe das mit niemandem besprochen. Ich bin nicht in Therapie gegangen. Ich hatte keinen Kontakt zu anderen Betroffenen. Ja. Und ja, ich habe es auch geschafft so, aber es war nicht gut, kann ich sagen. Also rückblickend war das alles andere als gesund. Ne? Also deswegen, der Austausch ist ganz wichtig. Und
ich merke es ja selber. So. Ja, ich merke es ja selber, wie gesagt, dass da, weil, ja, ich kann mit meinem Partner drüber reden, aber es ist nicht das Gleiche.
Nee.
Nein. Mein Bruder ist wirklich in allen Situationen da, da reden wir auch, wir gehen auch zusammen spazieren zu Mutti und so, aber ja, mein Bruder, also das ist ganz, ganz, ganz doll.
Ja, das ist wichtig.
Ja, aber es ist auch der Einzige, mit dem ich so.
Ja, aber immerhin. Weil ihr ja,
er auch ein Betroffener Menschen, ist, ja, und weil er vielleicht auch ein Betroffener
ist. Menschen auch noch verloren, ne? Also das ist ja ganz, ja. Ja, wenigstens hast du den, das ist gut.
Hm. Ja, ja.
Okay, Claudi, dann wünsche ich dir von Herzen für diesen weiteren Weg, der noch sehr, sehr lange dauern wird, kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen.
Ich weiß.
ja, wünsche ich dir ganz viel Kraft und ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Geduld mit dir selbst, mit ja, mit diesem Prozess. Heilungsprozess kann man ja gar nicht sagen, weil heilen tut man nie. Mm-mm. Aber mit diesem Verarbeitungsprozess oder Prozess des Wachsens, daran Wachsens oder wie auch immer, des Tragens, sagen wir so. Ja. Also deswegen von Herzen alles Liebe und Dankeschön, dass du erzählt hast.
Ich danke.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war Claudis Geschichte. Liebe Claudi, du hast heute etwas geteilt, das kaum auszuhalten ist. Den Verlust deiner Mutter. Die jahrelange Angst um sie. Die Erschöpfung, die kommt, wenn Hoffnung immer wieder zerbricht. Und auch das Gefühl, über das so selten gesprochen wird. Die leise, beschämte Erleichterung, dass der ständige Alarm endlich verstummt ist. Beides darf nebeneinander existieren. Die Liebe zu deiner Mutter und der Schmerz darüber, wie sehr sie gelitten hat. Die Trauer um das, was war und um das, was nie sein konnte. Die Wut, die Müdigkeit, das Vermissen, die Schuldfragen und das Aufatmen. Nichts davon macht dich herzlos. Nichts davon macht dich falsch. Du hast nicht deine Mutter verloren, weil du zu wenig warst. Du hast sie an eine Krankheit verloren, die größer war als Liebe, größer als Hoffnung, größer als all die Versuche, sie zu retten. Dass du heute hier sprichst, fühlst, weitergehst, das ist kein Verrat an ihr. Es ist ein Zeichen deiner Stärke und vielleicht auch ein leiser Beweis dafür, dass aus all dem Leid trotzdem etwas Wahrhaftiges entstehen kann. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Und wenn sich ein Zuhörer darin wiedererkennt, du bist nicht allein und auch deine widersprüchlichen Gefühle haben einen Platz. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter post@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.